Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Brit und mir, Curly. Heute geht es um den Inbegriff von Luxus, nämlich Kaviar. Oha, ich habe richtig Bock. Zu Gast ist Frank Brömmelhaus von Prunier Kaviar. Ich war noch nie so gespannt auf das Gastgeschenk, lol. Apropos Luxus, wir sind hier in der Suite 102 des Hotels Orania in Berlin, dem schönsten Boutique-Hotel der Stadt. Immer einen Besuch wert. Genauso wie Instagram. Folgt uns jetzt, also nochmal, folgt uns jetzt und stellt uns gerne jederzeit Fragen und gebt uns Feedback. Wir antworten meistens. Probiert's aus. So, und jetzt lasst uns anfangen. Fehlt nur noch eine Person. Brit!
Oh Mann, ich habe sowas Geiles gekocht an Weihnachten.
Also was?
Gekocht, warm gemacht.
Was? Was?
Vegane Ente. Oha. Ja, gibt ja tatsächlich in Asiamärkten super krasse Auswahl inzwischen auch, ne? Ente am Stück.
Leben so die dann so. Nicht, oder? Aber wie sehen die dann? Aber wie kaufst du eine Vegane? Ist es dann schon so abgepackt mäßig oder wie sieht es dann aus?
Also die Ente, die ich gekauft habe bei Vegans, die ist schon gerupft gewesen.
Das ist ein Vorteil.
Und in Plastik eingeschmeißt. Genau, also es waren eher so Stücke, die auch schon so ein bisschen mariniert sind, so dunkelbraun.
Für den Flavor oder für die Farbe? Schon für den, hat schon ein bisschen
beides, glaube ich, ja. Und dann habe ich inspiriert von unserem großartigen Gastgeber Philipp Vogel.
Shoutout.
Habe ich einfach so, wie heißen die, kleine Salatherzen gekauft und die Blätter einzeln abgerissen, wie so Schiffchen. Ah, und habe dann einfach Chicorée. Die Ente, nicht Chicorée.
Aber so ähnlich sieht es aus dann.
Ja. Unser Salatexperte, Curly.
Ja, klar.
Und habe dann einfach so ein bisschen Heusinsoße dazu gemacht. Mm. Und dann Frühlingszwiebeln und Gurken in ganz, ganz feine Julienne geschnitten. Und ein bisschen Limettensaft oben drüber und noch frische Chili. Das war ein bisschen geil, muss ich sagen. Das ist auch voll abgegangen. Wir standen alle in der Küche, zack, zack, das war's.
Okay, bevor ihr am Tisch wart.
Ja, klar.
Aber hast du schon mal davor gemacht oder war das ein First?
Nee, das war tatsächlich das erste Mal.
Geil. Ja, dann müssen wir mal hier, nice. Müssen wir mal vegane Ente machen.
Ja, voll.
Geil. Was habe ich denn gemacht? Ich habe meinen berühmten Thunfischsalat mit hart gekochten Eiern gemacht.
Mhm.
Das ist aber eigentlich ganz easy.
Erzähl.
Also eigentlich Thunfisch halt. So eine halbe Tube Remoulade. So eine Handvoll Kapern. Die Special-Zutat, die mit M anfängt und mit Agi aufhört.
Wow.
Die ist krass, ne?
Verrückt.
Die ist krass. Und dann noch, ja, Salz, Pfeffer und ich bin jetzt gerade so voll auf hart gekochten Eiern. Und dann obendrauf noch so 2-3 Scheiben Ei.
Wie viele hart gekochte Eier musst du essen, um hart drauf zu sein von hart gekochten Eiern?
Achso, nee, ich bin gerade drauf hängen geblieben, so ein bisschen, würde ich sagen. Also ich esse eigentlich nur so 2 am Tag oder vielleicht auch 3-4. Auf jeden Fall. Dazu dann noch, also den Salat in so einer Schüssel, dann oben diese Eierschalen drauf, weil anrichten ist ja eigentlich das, worum es bei mir immer geht. Und dann noch so Knäckebrotscheiben so reinstecken, dass du die so rauslöffeln kannst, weißt du, weil dann muss man das Besteck nicht abwaschen. Das ist so eine Überwindung.
Du bist so klug. Es ist unfassbar.
Das war also mein Thunfischsalat. Ihr seht, wenig Komponenten, aber viel Liebe auf jeden Fall.
Nee, aber mein veganer Thunfischsalat, der kann auch was. Gibt ja auch inzwischen veganen Thunfischersatz.
Stimmt. Haben wir ganz auch schon nice. Geschenkt bekommen.
Ja. Auch ein geiles Gastgeschenk vom Jan. Aber ich liebe es, da noch rohe rote Zwiebeln dran zu machen.
Ja, stimmt. Das ist geil. Ich mag mittlerweile auch Zwiebeln, aber eher so entweder halt gebraten oder gedünstet oder so. Ich komme irgendwie nicht drauf klar, auf dieses Zwiebelding im Salat. Früher bei meiner Oma hat dem verwöhnten kleinen Curly immer einen Extrasalat ohne Zwiebeln gemacht beim Mittagessen. Das war sehr sweet. Shoutout, Oma. Aber ich kam auf diese klein gewürfelten Zwiebeln irgendwie nicht richtig klar. Ich weiß nicht, das habe ich irgendwie so ein Kindheitstrauma davon.
Oh, ich finde das schon ganz geil, so rohe Zwiebeln. Aber das kann ich auch nicht immer haben. Aber weißt du, was ich auch probiert habe? Habe ich im Supermarkt gesehen, veganen Kaviar. Voll What? Krass. Ja, aus so Eigengedönse gemacht.
Oha.
Und dann habe ich mir so einen Rösti gemacht. Mit veganer Sour Cream. Und
oh,
dann
geil. So richtig, russisch-Style. Also so wie so ein kleines Blini sozusagen, aber also aus Rösti. Das ist geil.
Also in Kombination hat es geil geschmeckt. Und dann habe ich mal so ein Löffelchen pur genommen. Das war irgendwie nicht so der Knaller.
Ja, so algig ein bisschen. Alge.
Ja, so also leicht säuerlich irgendwie. Keine Ahnung.
Ciao, doch Knossi. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn das so zu Algenflavor hat, dann wäre das auch nicht so mein Film. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Mal Kaviar gegessen. Manchmal war es richtig nice, manchmal war es irgendwie weird. Ich glaube, das war so ein bisschen auch situationsabhängig. Aber zum Glück haben wir heute jemand da, der uns all diese Fragen beantworten kann.
Verrückt. Ich bin mega gespannt.
Ich auch. Herzlich willkommen, der Kaviar Dawn. Frank Bröbelhaus. Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi, Frank Bröbelhaus, der Kaviar Dawn, habe ich ihn mal genannt, in der Ankündigung. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich auch. Ja?
Wir haben uns etwas informiert und wir haben gelesen, du bist gelernter Koch. Wie kam es denn überhaupt mal, wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Frank Bröbelhaus kochen wollte?
Es begab sich zu einer Zeit. Nein, sagen wir es mal so, ich war dann immer in der Schule nicht der Fleißigste. Und irgendwann kam natürlich so der Berufswunsch auf. Irgendwann musstest du dann anfangen zu bewerben. Ja, und aus einer Lust und Laune kam ich raus. Wir hatten damals im Hauswirtschaftsunterricht in der Schule, war echt gruselig. Und irgendwann kam das so raus, was willst denn du werden? Ich sage, ich werde Koch.
Mein Vater, Kurzschlussentscheidung.
Ja, mein Vater war Banker. Ich weiß, die Reaktion weiß ich heute noch, habe ich auch schon tausendmal erzählt. Beim Abendessen, also bei uns war es Pflicht, um 19 Uhr wurde Abend gegessen, die gesamte Familie zusammen, alle. Ich habe 5 Geschwister, wir waren also immer zu 7 beim Abendessen. Und dann habe ich den rausgehauen und mein Vater so, aha, und nachher eine Pommesbude auf der Reeperbahn.
Wow.
Weil, ich sage jetzt mal, muss man das sagen, ich sage jetzt mal, der Kochberuf selber hat ja in den letzten Jahren extrem, ich sage mal, auch gewonnen, ich sage jetzt mal, an Anerkennung und Reputation. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, der war so ein bisschen geschockt, hatte ich so den Eindruck. Hatten wir dann aber relativ schnell, ich sage mal, wir haben ein sehr gutes Restaurant oder ein Hotel bei uns in der Nähe gehabt. Also die Wasserburg Arnold, wo ich auch gelernt habe. Und dann kannte er natürlich den Besitzer, weil er ja durch die Bank war und dann haben wir da auch zusammen Vorstellungsgespräche gehabt, wir sind da hingefahren und dann war ich im Winter da, wie man sich dann so bewirbt im Februar und dann sind wir durch die Kühlhäuser gelaufen, da lag da damals schon im Februar, es gab Erdbeeren, es gab grünen Spargel, also das ganze Programm, was man heute sicherlich anders sieht, aber es gab es damals schon und dann war eigentlich relativ schnell klar, ja, da habe ich Lust zu. Dann habe ich in den Sommerferien 3-wöchiges Praktikum gemacht und danach war klar, Bröbelhaus, das machst du nicht. Du bist doch nicht irre. Ja. Du hast dann 3 Wochen Salate geputzt und Spinat geputzt. Also das, was man dann so macht, wenn du halt, ja, wenn du so Praktikanten hast, die ja eigentlich mehr im Weg rumstehen, wie sie den nutzen. Ja. Und dann fragt meine Mutter mich nach, und willst du das machen? Ich sage, nee, bist du irre, mache ich nicht. Oh. Ja, und dann, wie das dann so ist, ja, und irgendwann dann doch, und irgendwann kam dann so der Anruf, ja, wir würden Sie gerne einstellen, hin und her, und natürlich nichts parallel gemacht und so. Ja, okay, mache ich das. Und es war aber auch genau die richtige Institution, muss man einfach sagen, die richtige Entscheidung. Und wenn man sich heute mit vielen Leuten unterhält, viele machen einfach den Beruf, den sie machen, durch Zufall, aber dann auch mit Hingabe, muss man einfach sagen. Und dann kam eins zum anderen. Ich habe die Lehre gemacht, habe danach ein paar Stationen gemacht. Dann war mir aber relativ schnell klar, dass ich mit Ende 50 oder Anfang 60 nicht mehr in der Küche stehen möchte. Und dann habe ich mich halt versucht, weiterzubilden. Ja. Und
wir müssen ganz kurz hier unterbrechen, weil der Hausherr Philipp Vogel hat hier
unser Lieblingskoch.
Sehr reichhaltig gefülltes Tablett gebracht. Was da drauf ist, dazu kommen wir gleich. Ich wollte es nur mal kurz, weil die Zuhörer sehen es ja nicht, deshalb wollte ich es mal kurz noch.
Das Gastgeschenk, ja.
Das Gastgeschenk beschreiben.
Und dann bin ich halt, ich sag mal, aus dem Hintergrund, weil ich mich einfach weiterbilden wollte. Wir haben damals ganz viel bei Range Express gekauft, kann man ja ruhig sagen. Und dann habe ich gedacht, dann gehst du zu Range Express, um einfach die Warenkunde, die du hast, einfach zu verstärken und das kaufmännische Hintergrundwissen einfach zu intensivieren. Da dachte ich mir, dann machst du ein Jahr oder zwei, machst du das. Und aus den 2 Jahren wurden dann 10 Jahre oder fast 10 Jahre.
Als Koch.
Als Koch bei Range Express, also ich sag mal, als das Kaufmännische. Dann habe ich ja Köche betreut, mehr oder weniger.
Ja.
Und dann kam mehr oder weniger, dann hat Kaviarhaus damals einen Vertriebsmenschen gesucht. Damals noch Kaviarhaus, nicht Kaviarhaus und Pointier. Dann habe ich mich da beworben, bin ich mittags hingefahren, in der Pause bin ich hingefahren und habe mich dann da mehr oder weniger beworben. Und wir haben uns nett ausgetauscht mit dem damaligen Geschäftsführer. Und dann habe ich im Jahr 2001 zu Kaviarhaus gewechselt. Und das mache ich seit dem 1.9., also 2001, also jetzt seit 20 Jahren widme ich mich den Fischkonserven.
Und kamst du auch schon als Koch damit in Kontakt? Also war da auch schon Kaviar sozusagen daily irgendwie um dich rum?
Nein, oder? Daily nicht. Es war immer was Besonderes. Mal ganz witzigerweise gab es, ich sage es mal, mit meiner heutigen Frau, ja, also wir sind auch seit 35 Jahren zusammen. Wir haben Weihnachten schon damals Kaviar und Barley-Lachs gegessen, als ich noch bei Rangi war. Also das waren so diese beiden Premium-Produkte.
Kaviar und Zeug.
Und Barley-Lachs ist unser zweites Produkt. Weil ich Heiligabend keinen Bock hatte zu kochen, gab es halt bei uns immer kalte Küche. Halt. Und deswegen gab es das halt, ich sag erst mal, und wenn du was isst, dann halt, gut, dann fehlt noch eine Foie Gras dazu. Und mehr brauchst du eigentlich, ein geiles Brot und mehr brauchst du Heiligabend und was ordentliches im Kühlschrank, was du halt dann öffnen kannst. Ja, das ist so unser Heiligabend gewesen. Und da haben wir uns relativ schnell, und in der Küche war Kaviar zwar immer da, auch in dem Betrieb, wo ich damals gelernt habe, aber es war jetzt nie so ein Fokus. Und es wurde natürlich auch immer sehr, ich sag jetzt mal, ganz anders, wie ich es heute propagiere, immer in homöopathische Mengen eingesetzt. Immer so mehr irgendwo auf so einer Rose drauf oder so. Also sehr, ja, und ich finde, Kaviar musste einfach schmecken.
Ja, als Deko.
Ist die Liebe zum Kaviar mit dem Job dann gewachsen oder war das auch eher dann ein kaufmännischer Antrieb zu wechseln 2000?
Nein, ist doch ganz klar, ist egal, was du machst oder was du vertreibst oder in welcher Thematik du dich, wenn du tiefer drin bist, immer das, was ich mache mit dem Kaviar oder machen darf mit dem Kaviar, machen andere mit Olivenöl, andere mit Schokoladen, andere mit Kaffee, andere mit Wein, andere mit Spiritosen. Ich sage immer, wir sind ja umgeben von Fachidioten. Im positiven Sinne, muss man einfach sagen. Ja. Jeder, ob der Endverbraucher jetzt folgen kann, also wenn es um Olivenöl geht oder um Kaffee oder Tees, ich sag mal, da ist der Endverbraucher vielleicht schneller raus. Jetzt hast du natürlich, oder ich mit dem Kaviar-Thema natürlich ein Thema, wo extrem viel, ja, wo natürlich auch so eine Tür aufgeht, wo natürlich, Kaviar, also da ist immer diesen Mythos, den dieses Produkt hat, muss man einfach sagen. Das ist natürlich einfacher, also wenn du einen Vortrag hältst über Kaviar, eine Viertelstunde über Kaviar, weil es einfach interessanter ist, als wenn du über Anbausorten von Tees und Erntezeiten von Tees redet. Das ist, glaube ich, ein anderes Produkt, glaube ich, was den Mythos ausmacht.
Ja, man verbindet halt direkt so eine eigene Welt so ein bisschen mit dem Kaviar gefühlt.
Ja, weil jeder eine Geschichte dazu hat. Also wir machen ja ganz viele Tastings für Endkonsumenten und wenn du dann abends, wenn die so das 2/3 Glas Champagner auffahrt, ist immer je nachdem, in welcher Runde das ist, und jeder hat eine andere Geschichte. Der eine erzählt, ich bin mit der Dose zu meinem Schwiegervater gefahren, habe die Hand von meiner Frau angehalten. Ja, das sind so die Jüngeren, ja, und die Älteren sagen, die Älteren leben halt noch in einer ganz anderen Zeit, also es noch ganz viele wilde Ware gab. Fakt ist ja, seit 2008 gibt es keine Wildfangware mehr legal. Es kommt alles aus Aquakulturen. Und natürlich haben wir früher natürlich ganz andere Mengen gehabt oder ganz andere Ausschüsse gehabt. Also, und jeder hat eine andere Geschichte dazu. Ja.
Wie kam es denn dazu, dass Kaviar von einem Essen der Armen früher schon tausenden von Jahren oder hunderten von Jahren, ich will mich jetzt nicht zu arg aus dem Fenster lehnen, zu so einem Luxusprodukt avanciert ist sozusagen? Wie kam da dieser Wandel?
Weil es entdeckt wurde. Früher wurde Kaviar ja weggeworfen, also der Rogen, ich sag mal, wurde einfach weggeworfen. Also wenn du Fische gefangen hast, also Störe gefangen hast, wurde da ging es ums Fleisch, ganz einfach. Dann wurde der Rogen entsorgt. Man hat die Tiere aufgeschnitten, der Rogen wurde entsorgt, es ging darum um das Fleisch. Irgendwann hat man entdeckt, was man mit diesem Kaviar machen kann. Kaviar, also Kuchen der Freude, also was das Salzen angeht und was die Präparation angeht. Und dann war natürlich, ich sage mal, wenn so ein Produkt en vogue ist oder wenn es natürlich, ich sage mal, etabliert ist in den 20er Jahren oder später Und nachher wurde es einfach mal preisgeregelt. Also der Artenschutz hat natürlich einen großen Anteil daran. Ich sage jetzt mal, warum die Preise so gestiegen sind. Also ganz klar, wenn ich den Iranern oder den Russen vorschreibe, also früher, ich sag mal, konnten sie, ich sag mal, 800 Tonnen, 900 Tonnen fangen. Wenn ich sage, okay, die dürft aus Artenschutzgründen, ist es dann nur noch 450 Tonnen fangen, müssen natürlich die 450 Tonnen den Gewinn bringen, die vorher die 900 gebracht haben. Und das war dann auch eine Zeit, das war dann ja, ich sag mal, Anfang 2000, als die Qualität extrem schlecht wurde von Wildfangware, bis nachher zum Schluss, als 2008 die letzten Fänger gefangen wurden, die, ich sag mal, Kaviar-Originaldosen, also Kilodosen, hält sich über ein Jahr. Ich sag mal, Mitte 2009 war der, oder Ende 2009 war der Markt leer, die Ware war schlecht, ich sag jetzt mal, also vom Rogen her. Ja. Und extrem teuer, also damals wurden die Waren dann gehandelt, also der letzte Kaviar wurde 12.000, 14.000, 16.000 Euro das Kilo gehandelt, was die Ware einfach nicht wert war. Also ich vergleiche es immer mit, alle schreien nach Pfifferling, wenn es noch zu früh ist, oder nach Spargel. Und wenn die Hochsaison ist, sind sie alle schon durch. Oder sie schreien natürlich alle noch, wenn die Saison zu Ende ist, wenn die Pilze halt zu nass sind. Oder das hatten wir dann auch. Ich meine, die Ware war einfach für den, was sie gebracht hat, einfach nicht, war sie einfach nicht wert, muss man ganz einfach sagen. Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, Rogen wird präpariert, was passiert mit den rohen Fischeiern, wenn die entnommen, geerntet werden?
Also wir sprechen immer von Ernten, weil ich sage jetzt mal, auch der Endverbraucher, ich sage mal, das sagen wir auch den Mitarbeitern in den Geschäften, also wenn der Endverbraucher jetzt vor uns im Laden steht und er möchte abends mit seiner Frau oder Freundin eine Dose Kaviar essen, dann reden wir nicht von Schlachten. Also wir reden immer von Ernten. Es gibt bei uns in der Manufaktur zwei Erntezeiten, wenn wir den Rogen entnehmen. Und an den Rogen kommt eigentlich... ist eigentlich eins der natürlichsten Produkte. Du entnimmst die Rogensäcke, also wir töten unsere Störe, kommen wir vielleicht nachher noch zu, weil das für uns qualitativ wichtig ist. Wir entnehmen die Rogensäcke, dann werden die Rogensäcke einfach gesiebt, also durch ein grobes Sieb wird der Rogen durch dieses Sieb gedrückt, die Hauptmembrane bleibt oben auf diesem Sieb liegen. Dann wird der sauber gewaschen, also richtig kräftig abgewaschen. Der Kaviar hat da eine ganz andere Konsistenz, der ist viel härter. Also wenn man Rogen sieht, der nicht gesalzen ist, der sieht aus wie schwarze Pfefferkörner oder wie Wacholderbeeren. Ja, auch von der Konsistenz viel härter. Und dann kommt eigentlich nur Salz dazu. Also eine Salzmischung. Das ist ja das, was ich gleich bei unserem Gastgeschenk, was wir einfach vielleicht probieren können. Wir arbeiten mit verschiedenen Salzen und verschiedenen Salzgehalten. So präparieren wir unterschiedliche Geschmackserlebnisse beim Rogen. Ja, weil wir einfach auf die Rohware eingehen. Rohware heißt da der Rogen. Also bei uns werden, jetzt sind wir schon tief in der Materie drin, aber bei uns werden die Störe in der offenen Anlage in der Nähe von Bordeaux 6 bis 8 Jahre alt. Und ein Störweibchen, was mit 6 Jahren geschlechtsreif wird, produziert halt einen anderen Rogen wie ein Störweibchen, was mit 8 Jahren geschlechtsreif wird. Also 6 Jahre ist meistens ein kleines schwarzes Korn, 8 Jahre ist meistens ein größeres, helleres, fetteres Korn. Fett ist beim Kaviar, also die Helligkeit, Fett ist beim Kaviar immer so ein Geschmacksträger, also eine Geschmackskomponente. Deswegen gehen wir hin und salzen wir fette Kaviarsorten anders als kleine schwarze. Und so arbeiten wir mit 5 verschiedenen Salzen, 5 verschiedenen Salzgehalten. Und so präparieren wir Geschmacksrichtungen, die wir meinen, also unser Ansehen ist es ja, ein Produkt herzustellen, was dem Kaspischen Meer am nächsten kommt. Also dann sagen wir, diese Sorte ähnelt früher dem Sivruga, diese ähnelt dem Osetra oder diese ähnelt dem Beluga. Weil heute ganz viele Kaviarsorten auf dem Markt sind, die es früher im Kaspischen Meer nicht gegeben hätte, muss man es da sagen. Ganz viele Einsteigerprodukte. Und das ist ja auch in den letzten Jahren nicht nur uns oder auch den Mitbewerbern gelungen, einfach wieder viele junge Leute für dieses Produkt zu begeistern. Und das hat auch so eine Renaissance gerade in der Gastronomie. Also weil es wieder ein bezahlbares Produkt ist, mit einer verlässlichen Qualität das ganze Jahr.
Okay, ich habe auf jeden Fall noch sehr viele Fragen, aber... Bevor wir jetzt hier das Gastgeschenk öffnen, würde ich sagen, wir öffnen jetzt erstmal was anderes, genau wie das, was man an Weihnachten auch im Kühlschrank haben sollte, und zwar ein Rouleau Bourgogne Blanc, oh Gott, Willi wird mich töten, von 2016, hört auch Terroir und Adiletten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bourgogne, irgend so halt.
Bourgogne, du hast das schon richtig gesagt.
Ja, siehst du.
Oh ja, das ist der Briten ein bisschen im Nachteil, glaube ich, ne?
Bisschen. Aber
das ist nicht schlimm. Ich, ja.
Aber ich habe meinen Hamburger Mitbewerber kurz angerufen und er hat mir hier 3 vegetarische Alternativen genannt.
Wow.
Ob das natürlich, ich behaupte es mal, ob das geschmacklich irgendwie mithalten kann, war ich zu bezweifeln.
Könnt ihr ja gleich mal testen.
Ja, aber ich habe dir 3 vegane Arten mitgebracht. Die eine sieht zum Beispiel so ähnlich aus wie ein Keter-Kaviar. Ja. Mhm. Der andere sieht aus wie ein schwarzer Kaviar, aber das sind alles Sorten, die aus Seealgen hergestellt werden. Ja. Das macht mein Hamburger Fachkollege.
Mega.
Ja.
Also der Kaviar macht das jetzt bin ich geplättet. Geil.
Mega cool.
Ja?
Sehr cool.
Ja, dann würde ich sagen, ich stoße mal an auf deinen Besuch. Cheers.
Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Cheers. Danke, Steve, für den Wein.
Der passt.
Das, ja.
Sehr gut ausgedrückt, Stevie.
Sehr lecker.
Der korkt! Nein.
Ja, gut, also, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wir haben hier ein wundervolles Holztablett vor uns stehen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen Kaviar-Döschen, die gerade geöffnet werden. Die Döschen sind auch wunderschön.
Wow. Und
Fotos auf Instagram.
Ja, Frank öffnet gerade.
Ja, Lenny macht das noch professioneller. Ich brauche das hier nur, dass es mir auch jemand glaubt.
Das ist wirklich verrückt.
Das sieht hier richtig, richtig feudabel aus.
Also ich habe jetzt einfach mal diese 6 Sorten mitgebracht, weil ich meine, die geben so das größte Spektrum wieder, was es im Moment gibt. Ja, man könnte jetzt die einzelnen Sorten noch hoch und runter in der Alter, in der Maturation probieren oder verkosten, würde aber zu weit führen. Gut, wir heißen ja Kaviarhaus und Ponier. Der Hintergrund ist der, Kaviarhaus ist die DNA des Händlers. Also Kaviarhaus hat nichts anderes gemacht, 1950 gegründet, wie Kaviar im Kaspischen Meer einzukaufen, umzupacken und zu handeln. Aha. Mit Schwerpunkt an den Endkonsumenten. Also wir sind ja auch durch die Flughafengeschäfte bekannt.
4 Stück habt ihr da, ne?
Wir hatten, also in Deutschland haben wir sie alle geschlossen zum Ende Februar, aufgrund der Krise und des Ausblicks, die diese Geschäfte in den nächsten Jahren haben werden.
Ja, klar, das macht Sinn.
Haben wir zum Schmerzen zurückgezogen. Es gibt noch, jetzt mal andersrum, haben wir jetzt ein Restaurant in Köln eröffnet, das Brunier Colonie Restaurant. Nice. Und es gibt noch eine Seafood beim Hamburger Alsterhaus. Also das sind die beiden Outlets, die im Moment noch zur deutschen GmbH gehören. Ja? Und Prunier, die DNA, ist der Produzent. Und das unterscheiden wir ganz einfach. Also Kaviarhaus ist das, was wir selber handeln, also was wir zukaufen. Und das ist zum Beispiel, die ersten beiden Sorten kommen zum Beispiel aus China. Ja, das wissen die wenigsten. Die Chinesen produzieren, ich behaupte mittlerweile, 60, 70, 75 Prozent des europäischen Jahresbedarfs.
Wow.
Wow.
Die Chinesen werden dieses Jahr rund 85 Tonnen produzieren. Das ist, aber wir kommen gleich, also ich will das gar nicht beeinflussen, einfach das, was, das ist ein Produkt, was im Moment sehr gefragt ist, auch in der Top-Gastronomie, was viele halt haben wollen. Ja, das sind die ersten beiden Sorten. Das erste ist ein Hybrid. Bei uns heißt der Quindao, weil ja im Quindao-See gefarmt wird, See der 1000 Inseln. Dieses Produkt gibt es aber in Deutschland, ich glaube, unter 10 oder 15 verschiedenen Begriffen. Das eine, der nennt es Imperial Kaviar, der andere nennt es Mandarin Kaviar. Dann gibt es viele Eigenmarken, also ein großes Feinkostgeschäft in München hat den als Eigenmarke. Der Verbraucher weiß eigentlich gar nicht, also wenn er nicht hinten drauf aufs Backlabel guckt, was er da kauft. Ja, weil es legitim ist, dem Kaviar halt Fantasienamen zu geben.
Ah, okay.
Ja, und ich behaupte, dass 95% oder 98% gerne die Herkunft verweigern oder nicht gerne nennen. Ich sage jetzt mal, weil keiner, früher haben sie darauf geschrieben, Ouzeta Kaviar aus dem Iran, da hat sich jeder mit geschräubt, aber wenn ich heute lese in der Karte, heute schreibt keiner drauf, Schrenkli Dauricus aus China. Also schreiben sie Kaviar.
Ja,
das
aber
ist.
Wenn man nicht so ein Gesetz hat, was dann dazu verpflichtet, sozusagen.
Ein Reinheitsgebot.
Erstens das. Ja, man wird nicht dazu verpflichtet und du begibst dich nur in Diskussionen. Muss man das einfach sagen. Also, der Kunde hat keinen Bock auf China. So, ganz, ganz witzig finde ich, aber gerade in der Gastronomie, während wir ganz viel über Nachhaltigkeit reden und über lokal und so. Und da wird es vergessen. Also wir haben ja ganz viele Farben. Gut, unsere Farben sind, wir haben drei Farben, alle in Frankreich, aber es gibt, die Italiener machen einen sauberen Job, die Deutschen teilweise einen sauberen Job. Wir sind ja nicht allein in Frankreich, die Franzosen haben ja mehrere Farben. Ist mal, wir bräuchten eigentlich so ein Produkt nicht, oder sagen wir es mal so, viele hinterfragen einfach nicht, wo es herkommt. Ja, und das ist das, was mich so ein bisschen manchmal auch ärgert oder wurmt. Was die Chinesen haben, sie haben halt andere Störsorten. Ich sage jetzt mal, die Wachsen sind größere. Also zum Beispiel der Schränkli-Dauerkuss wird bis 40 Kilo schwer oder ein Osetra wird, ich sage mal, gute 30 Kilo schwer. Während unsere Störe, wir farmen halt Berry schwerwiegend in Bordeaux, die werden 8 bis 10 Kilo schwer.
Also wir das sind alles verschiedene Störsorten.
Ja, ja, also es gibt 26 verschiedene Störsorten, ich sage jetzt mal, die alle kalibriert sind oder eingeordnet sind. Die unterschiedliche Route, teilweise werden sie nicht für die Kaviarproduktion verwandelt und teilweise wohl, logischerweise. Also die klassischen Sorten, also man auch gelernt hat, Zifruga Ositra Biluga ist das, was wir früher in der Berufsschule gelernt haben. Ja. Das sind einfach Sachen, die es heute so nicht mehr gibt. Zifruga wird kaum gefarmt, sag mal, Biluga wird gefarmt, obwohl ich das Ergebnis immer ein bisschen zweifelhaft finde, wenn man rein Biluga nimmt, also was den Kosten-Nutzen-Relation angeht und was man dem Verbraucher dann dafür abnehmen muss, weil das Tier so lange braucht, bis es geschlechtsreif ist. Ich glaube, manchmal ist man mit einfachen Sorten viel glücklicher, muss man einfach sagen.
Biluga ist also das, was man eigentlich so oder was ich zum Beispiel mit Kaviar verbunden habe, so, weil man das so ein bisschen kennt, würde ich jetzt mal
sagen. Ja, Beluga Malusol, das ist so der Inbegriff, muss man einfach so sagen.
Warum ist es jetzt ein Hybrid? Sind das verschiedene Eier gemischt oder ist das wie so eine Art Verschnitt beim Wein zum Beispiel?
Nein, also wir sagen Hybrid dazu, wenn du halt, also was will ich, wenn ich Kaviar produzieren will, brauche ich einmal eine Störart, die schnell geschlechtsreif wird, ist für mich ein Vorteil, sage ich jetzt mal. Also wenn das Störweibchen schnell geschlechtsreif wird, und wenn ich ein anderes Störweibchen habe, was schnell und groß wächst, ist es eine zweite positive Eigenschaft. Und da geht man einfach hin und kreuzt diese beiden positiven Eigenschaften in eine Störart. Also einen Schränki, einen Dauricus. Also ist ein Hybrid aus zwei verschiedenen Störrassen. Ja. Das ist das, was wir in der Fleischproduktion ja schon ewig kennen. Ich sage jetzt mal, es gibt Rinder für die Milchproduktion und es gibt Rinder für die Fleischproduktion. Also auch das kann man sicherlich ausdiskutieren, ob man das machen muss. Aber es ist einfach, der Bedarf ist einfach da und die Chinesen sind da einfach viel weiter.
Ja. Und das Döschen, um das es sich gerade dreht, der Kaviar ist so ein bisschen grün, dunkelgrüner als das andere Döschen und von der Größe her auch. Es gibt ja bestimmt auch verschiedene Charakteristika, ne? Die Größe von den Eiern, die Farbe, an was kann man sich da irgendwie orientieren? Ist je kleiner das Ei, desto besser der Kaviar, oder?
Alles Geschmackssache und wie gesagt, das liegt einfach an der Störart. Also man wird nie, ich sag jetzt mal, aus einem Berry so ein großes Körn kriegen wie beim Osetra oder wie bei dem Schränkli-Dauerkuss, muss man einfach sagen. Also vergleichen wir mal, wenn wir mit Köchen reden, weil viele sagen, okay, ich hätte gerne, das ist ja, greife jetzt mal vor, ich hätte gerne die Korngröße von 1 oder 2, aber mit dem Geschmack von Nummer 5. So, und dann sage ich, das funktioniert nicht. Das ist so, als wenn ich aus einem Zuchtsteinbutt eine 4 cm dicke Schnitte rausschneiden muss. Ein Zuchtsteinbutt ist immer kleiner. Ich sage jetzt mal, das funktioniert nicht einfach von aus der Natur raus nicht. Ja. Mhm. So. Aber fang doch einfach an.
Wie viel nehme ich denn jetzt davon?
Also Kaviar in homöopathischen Mengen macht niemand glücklich. Also du musst, falsch. Du gehst bitte einfach von der Mitte, ich sag mal, einfach rein. Und dann kannst du dir das so. Und wenn du dir die auf den Handballen setzt, löst sich die Nocke auch automatisch.
Krass.
Ja? Und so, der Vorteil ist, so können wir nämlich gleich mit dem nächsten Löffel in die nächste Dose. Da muss Philipp gleich nicht noch 50 Löffel spülen, wenn wir fertig sind. Ja? Ja. A, temperiert der Kaviar ein bisschen. Und dann würde ich dich bitten, den einfach in den Mund zu nehmen, gegen den Gaumen zu drücken und einfach, du sagst mir nachher, was bei dir passiert.
Ich gucke hier aufmerksam zu. Kali guckt ganz angestrengt. Ich moderiere das Ganze jetzt mal ein bisschen, bis er Worte gefunden hat, was er gerade in seinem Mund spürt.
Das ist krass. Sehr. Es schmeckt irgendwie so voll frisch. Irgendwie, was ich jetzt von einem, sagen wir mal, Dosenprodukt nicht erwartet hätte. Also ich habe ehrlich gesagt schon ein paar Mal Kaviar gegessen, aber noch nie so pur, sondern meistens verarbeitet mit anderen Sachen in einem Restaurant und ich glaube auch noch nicht so viel auf einmal. Es schmeckt so voll fresh nach Meer irgendwie.
Also das ist also das. Also
und cremig.
Genau, cremig. Also wenn du sagst, oder wenn ich jetzt, also gut, jetzt ist man ja viel unterwegs, auch abends irgendwie auch so Empfängen oder so, oder bist eingeladen wegen Verleihung und so. Und dann stehst du halt mit den Leuten zusammen. Und wenn du dann die Leute nicht kennst, was machst du und so? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ich bin Kaviarhändler. Das heißt, du hast die nächste halbe Stunde die volle Aufmerksamkeit, weil du, ja. Oder du sagst, bist Fischkonservenhändler, da bist du schnell aus der Nummer raus. Ja? Das sind die beiden Varianten.
Ich sage jetzt immer, ich habe einen Wein-Podcast, das funktioniert auch.
Ja. Oder, und dann kommt nämlich das, ja, Kaviar ist interessant. Nee, ich esse ja kein Kaviar oder ich mag kein Kaviar. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du mit denen, die das sagen, Männer, Frauen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal jung, alt, es sei denn, die haben jetzt eine Allergie oder können das nicht vertragen, sage ich jetzt mal. Aber wenn, dann glaube ich, würde ich zur Höchstform auflaufen, weil ich behaupte, ich finde eine Sorte Kaviar, die denen schmeckt. So. Und das ist jetzt zum Beispiel der erste, das ist der Hybrid. Ich finde, das ist so everybody's darling. Also das ist wie Drogen verkaufen vor der Schule. Also wenn du damit keinen anfixst, gerade jüngere Leute, ja, die zum Beispiel noch nie Kaviar gegessen haben, wenn die jetzt da sagen, nee, der ist mir zu kräftig, zu fischig, dann bin ich raus. Das ist
der beste Vergleich, der jemals für Fudi und Brudi stattgefunden hat.
Ja, das ist so wie.
Nee, voll, ich verstehe voll, was du meinst. Das ist so eine, überfordert sich jetzt nicht so komplett irgendwie vom Geschmack her, aber trotzdem hat man, also hat mich so ein bisschen an dieses erste Mal, wo ich das erste Mal Austern gegessen habe, erinnert, weil das auch so diesen, da ist noch ein bisschen wässriger, so, aber man hat auch dieses Gefühl, wo ich stehe am Meer, so gefühlt.
Da kommt ganz zum Schluss dieses leicht fischige, sag ich jetzt mal, dieses leicht salzige, sag mal, das ist, beim Wein würde man sagen, das ist ein Weißburgunder aus dem Stahltank. Der tut nicht weh. Ja?
Platzen die Eier denn dann so auf, wenn du das an den Gaumen drückst? Oder wie ist es von der Konsistenz
also,
her?
So teils, also nicht so. Nicht so richtig.
Aber der hat ein schönes Mundgefühl, was die haben, ist mal, der hat halt so ein lose rollendes Korn, so nennen wir das. Das ist ja erstmal, also du gehst dann, hast das im Mund, sag mal, während die anderen gleich alle so ein bisschen homogener sind, hat der so ein lose rollendes Korn.
Ein bisschen, hat ein bisschen mehr Substanz. Jetzt probier mal dein.
Ich tue meinen Löffel jetzt mal in den veganen Kaviar Classic Style. Das sind ganz kleine schwarze Körnchen. Und das wird ja wahrscheinlich auf Algenbasis sein,
ja,
ne?
Ja.
Alge.
Oh, ja, Seealgenextrakt.
Ja. Ich kann ja nicht mit leeren Händen kommen hier.
Vorbildlich.
Oh ja, I like. Super lecker.
Darf ich auch mal?
Ja, sehr gerne.
Besser wie der, den du schon mal gegessen hast.
Ich habe gerade erzählt, dass ich mir auch einen veganen Kaviar vor Weihnachten gekauft habe und den fand ich überhaupt nicht geil, aber den finde ich super lecker. Ja, jetzt bin ich auf den Vergleich, wenn ihr Franks Gesicht sehen könntet. Schön, dann habe ich die Dose für mich. Das wäre geklärt.
Weiß auch, warum wir es nicht handeln.
Ja, also ich muss schon ehrlich sagen, es ist schon nicht vergleichbar.
Ja, ist was von der Körnung. Wie sieht aus wie dieser Seehasenrogen, also wie dieser deutsche Kaviar, ich sag das mal. Also, die hat meine Oma früher mal auf Eier gemacht, kennt ihr auch, oder? Wenn Geburtstag war, dann gab es immer diese gefüllten Eier.
Ja.
Dann wurde immer dieser schwarze Gelumkaviar draufgesetzt. Und je länger die Eier standen und die Farbe, diese schwarze Tintenwischfarbe, hat sich dann so langsam in diese Eierrosette runtergehangelt. Da erinnert er mich gerade dran. Ja?
Da habe ich letztens in der Freundschaft gegessen, russisches Ei. Und da war, glaube ich, der sah so aus wie der hier. Das war, glaube ich, Saiblingskaviar. Kann das sein? Saiblings
gelber oder Keter oder Forelle. Ja.
Es war aber auch lecker. Aber das ist wahrscheinlich so eine Stufe. Also so Saibling und Forelle ist so generell alles, was nicht stört, ist zweite Klasse mehr oder weniger.
Nee, wir unterscheiden ganz einfach, bei uns im Katalog oder generell unterscheiden wir in der Schreibweise. Alles, was vom Stör kommt, schreiben wir mit C und alles, was von Alternativfischen kommt, die auch top sein können. Also toller Lachskaviar, toller Forellenkaviar, Saibling, Hecht aus Astrakhan, Wildfang zum Beispiel, sind tolle Produkte. Du kannst natürlich, sag mal, wenn du mit einer 125 Gramm Dose nach Hause kommst, machst du dir andere Freunde, als wenn du 100 Gramm Hechtkaviar mitbringst. Ja, ich sag jetzt mal, das ist ein ganz anderes Produkt. Mit diesem Produkt musst du was machen. Also, wenn du ein Hechtkaviar, ich sag jetzt mal, in den Crème Cru einrührst, vielleicht ein paar Charlottenbrunoise dazu, ein paar Gemüsebrunoise dazu, und die über einen gebratenen Fisch napierst, dann macht so ein Produkt Sinn. Aber so ein 100 Gramm Hechtkaviar aufzumachen und du meinst, du löffelst den und bist der Held, ich glaube, da bin ich nicht bei dir.
Wie isst du denn am liebsten Kaviar? Ich meine, das, was ihr jetzt gemacht habt, ne, den auf den Handrücken zu löffeln und dann vom Handrücken zu essen, das ist natürlich die purste Art, aber gibt es auch, keine Ahnung, Blinis mit Creme Fraiche und Kaviar oder wie auch immer?
Da kommen wir gleich zu, weil ich sage ja immer, nicht jeder Kaviar passt zu jedem Gericht. Wir können immer die zweite Sorte. Nicht jeder Kaviar passt zu jedem Gericht. Es gibt hier Sorten dabei, damit würzt du, finde ich. Also ich bin da ein Freund von einem Beef Carpaccio oder von einem Beef Tartar zum Beispiel. Und wenn du da Kaviar drauf machst, musst du ja aber auch was können. Also der darf jetzt bei dem Fleisch nicht untergehen zum Beispiel. Oder wenn du warme Fischgerichte machst. Und es gibt Sorten, die isst du halt pur in der Küche. Oder mit ein paar Blinis dazu, muss man ganz einfach sagen.
Aha.
Curly ist ganz ruhig. Also, du siehst hier viel helleres Korn, also viel fetter.
Ja.
Ah, okay, je heller, desto fetter.
Ja. Also im Kaspischen Meer gab es die Faustregel, je heller der Rogen, desto älter war das Störweibchen.
Mhm. Ja? Also der war noch einen Tick cremiger, wahrscheinlich wegen dem
Fett. Ja.
Und viel, auch ein bisschen salziger gefühlt.
Mhm.
Weil die den mehr salzt, wegen mehr Fett wahrscheinlich, oder? Oder anders salzt, meinst
du? Anderes Salz. Der hat aber mehr Eigengeschmack.
Ja, fand ich auch. Ja, ist irgendwie...
So, der hat mehr Salz, der hat mehr Aussagekraft, finde ich.
Ja, das erinnert mich so voll an entweder an Tequila oder an Schnupftabak die ganze Zeit.
Also ich würde sagen, der ist jetzt ein bisschen lauter. Mhm. Der ist präsenter.
Der nimmt ein bisschen mehr ein.
Ja, was die aber beide nicht haben, ich finde, die haben kein Volumen. Also sie sind jetzt schnell weg. Jetzt trinkst du noch ein Glas, einen Schluck Wein dahinter oder das Wasser. Oder der selbst werden wir so, der Kaviar ist weg.
Ja, stimmt.
Also beim Wein würdest du sagen, die hat kein Volumen, kein Charakter, kein... Die sind nur im ersten Moment, die sind präsent da und sind dann relativ schnell wieder weg.
Aber der Wein passt gut dazu.
Gute Empfehlung.
Also das war jetzt der Ossietra.
Genau.
Also auch aus China.
Genau. Also du kannst einen Ossietra aus Frankreich nehmen. Wir haben selber auch eigene Ossietra-Störer, aber ich habe jetzt die beiden einfach mal mitgebracht, weil ich die Mischung ganz spannend finde zu dem, was wir jetzt gleich machen.
Ja.
Du kannst einen Ossietra aus Italien nehmen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, ich kaufe jetzt einen Ossietra-Kaviar, einen Ossietra aus China, Italien, Frankreich, Deutschland, der ist immer gleich. Es liegt ganz einfach daran. Ist das Indoor gefarmt, Outdoor gefarmt? Ganz, also da gibt es nochmal riesige Unterschiede, muss man einfach sagen. Und dann liegt es dran, wie alt ist der Kaviar? Wie ist der gereift? Also das ist das, was wir hier sehen. Wir lassen generell jeden Kaviar bei uns in der Metalldose reifen. Das heißt, ja, kann man vergleichen beim Winzer zum Beispiel. Die einen Winzer mögen Barrique, die einen mögen nur neue Barriques, die anderen mögen nur alte Barriques, die anderen nehmen nur Stahltanks. Das ist Philosophiegeschichte. Also wir wollen gerne, dass die Kaviardose, die ja metallisch ist, dem Kaviar Volumen und Charakter gibt. Das, was wir gerne haben wollen, bezeichnen andere Produzenten als Fehlton. So unterschiedlich ist das. So. Und da musst du einmal sehen, was willst du oder was willst du erreichen? Was ich vorhin schon sagte, unser Idee ist ja, einen Kaviar zu produzieren, der dem Kaspischen Meer am nächsten kommt. Also wir machen nur Metalldosen, die Chinesen machen zum Beispiel, reißen alles in Kunststoffdosen, Reifen. Die Reifung ist dieselbe, das heißt, ich war bei Shingo leben, der Rogen wird ja gewaschen und gesalzen. Also er wird erst gesiebt, dann gewaschen, dann gebe ich das Salz dazu. Also bei uns sind es verschiedene Salze, Salzgehalte, also Salzrezepturen quasi. Und dann fülle ich den Kaviar auf eine Metalldose. Also das sind jetzt kleine 125er Dosen, die gibt es auch 250, normal ist 1,8 Kilo. Das heißt, ich überfülle die quasi mit so einer Haube, dann drücke ich den Deckel drauf und alles überflüssige am Wasser und Öl läuft ja in dieser Naht heraus. Also der Deckel hat ja genau dieselbe Naht. Mhm. Die drücke ich übereinander. Okay. Das heißt, alles am Wasser und Öl drücke ich hier raus und dann beginnt die Maturation, das heißt die Salzung. Das Salz vermischt sich mit dem Rogen. Und dann kriegt der Kaviar, also in dem Moment sagen wir Kaviar, in dem Moment, wenn wir Salz dazugeben, sprechen wir von Kaviar, vorher sprechen wir immer von Rogen. Das heißt, in dem Moment beginnt die Maturation, das heißt, das Korn wird weicher. Die Konsistenz, die wir jetzt beim Kaviar essen, bekommt er erst durch das Salz, weil vorher wäre er ja härter gewesen.
Mhm.
Ja?
Warum bringt man das, warum wird das überhaupt in Metalldosen zum Beispiel jetzt immer gelagert und jetzt nicht wie dieser vegetarische zum Beispiel im Glas, hat das einen Grund bestimmt? Oder?
Weil ich sag mal, die Metalldose den Hintergrund hat, dass der darin reift und das Salz, also Wasser und Öl an dieser Naht herausläuft. Ja. Ich sag mal, du da kriegst dadurch ein pralleres Korn hin. Mhm. Und ich sag jetzt mal, Glas ist halt, ich sag mal, ja, Kaviar kann keine Hitze ab, kann keinen Sauerstoff ab und kann halt, ich sag mal, kein Tageslicht ab. Das sind, okay, sind negative Eigenschaften für die Lagerung und für die Reifung des Rogens. So. Und dann bekommst du ein reiferes Korn und die Maturation beginnt dann. Und deswegen Metalldosen, weil wir das halt gerne so hätten.
Doch leichter wahrscheinlich wie Glas.
Fangen wir mit der nächsten Sorte. Also ich habe jetzt viermal Prunier-Kaviar mitgebracht. Das erste ist die Sorte Tradition, dann Paris, Saint-James und Malosol. Tradition ist so unser Brot- und Butterprodukt. Davon produzieren wir rund 60%. Ja? Das ist unser, dann gibt es die Taste-Varianten, also mit Paris, St. James und Malosol. Die drei haben alle dieselbe Rogenselektion, ja, also ein größeres Korn, was hier natürlich durch das Pursalz ein bisschen kleiner wird. Aber sie sind alle unterschiedlich gesalzen, unterschiedlichen Salzen, unterschiedlichen Salz gehalten.
Okay.
Deswegen sagen wir, den würden wir jetzt vielleicht pur essen, den würden wir da und dazu machen. Also zu Paris fehlt zum Beispiel Kaisergranat oder Hummer Carpaccio. Zu St. James, der kann ein bisschen was Kräftiges ab. Der kann also diese eierigen, dottrigen Noten. Malosol, ganz klar, Beef Tartar. Während jemand Malosol, viele schon überfordert sind. Ja, also das ist genau das Gegenteil, deswegen essen wir die so im Kreis, weil wir einfach jetzt vom Mehl zu kräftig gehen.
Und das ist jetzt, wie heißt der?
Tradition, bei uns Prunier Tradition. Tradition. Immer größer. Think big.
Und das 7 dient es dann auch einfach der Qualität, dass in der Dose alle Eier gleich groß sind? Oder trennt es einfach nur?
Du trennst die Membrane von dem Rogen. Also du hast diese, wie gesagt, also wenn du jetzt die Membran ist ja wie so ein Luftballon, also langer Schlauch. Ja, und du reibst den oben, dann bleibt mehr oder weniger die Haut bleibt oben drauf und der Rogen fällt, also ja, als wenn du die einzelnen Körner fallen halt aus dieser Membrane raus und die Haut bleibt oben drauf.
Ja.
Was sagen.
Okay.
Ja.
Boah, der war bis jetzt am fischigsten.
Aber, das ist das, was ich meine, das sind natürlich durch die kleinen Metalldosen, der hat aber eine Ansage.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Ansage.
Ja, also das ist das, was ich meine. Also gegenüber den 1, 2, ja. Du bist bei Pruni Tradition, bei dem Einsteigerprodukt für uns. Du bist aber sofort ganz woanders.
Ja.
Also geschmacklich.
Absolut. Aber das liegt auch die Konsistenz im Mund ist ganz anders.
Ganz andere. Viel, viel weicher. Also ein Beri ist viel weichschaliger. Also das gibt der Fisch einfach vor. So muss man einfach sagen. Und das ist das, was manche Gastronomen halt nicht wollen. Ich sage jetzt mal, Sorte 1 und 2 sind für mich reine Instagram-Kavias.
Weil die gut aussehen. Halt
ja. Die bewirken, und ich diskutiere auch gerne, ich diskutiere mit vielen Köchen auch und so, dass die Tasting machen. Und gibt einen Drei-Sterne-Koch aus dem Süden, der auch im fortgeschrittenen Alter, der einfach sagt, ja, aber das muss ich halt so alt werden, um einfach diese Erfahrung zu machen. Ganz einfach. Der sagt, ich hätte gerne das Korn von 1 mit dem Geschmack von 5, ja, was aber einfach nicht funktioniert. Aber sollte 1 und 2, was soll ich damit machen?
Sagt er.
Ja?
Vom Geschmack her.
Ja. Aber die sehen natürlich auch geil auf. Gibt super tolle Rezepte und ich sag mal, und da sind wir mittlerweile auch. Alle gehen natürlich hin, wenn sie ein Kaviargericht essen. Schön Instagram hochladen hin und her. Gibt ganz tolle Gerichte, sage ich jetzt mal. Aber ich behaupte, wenn man diese Gerichte mit einem nicht so schönen Kaviar, aber dafür geschmacksintensiveren Kaviar machen würde, würden sie noch besser dastehen, was Geschmack angeht. Aber du siehst selber, du hast ein viel kleineres, weicheres Korn hier bei der Tradition. Ja, was jetzt bei Paris St. James wieder anders ist, natürlich, ich sage mal, das ist für die Gastronomie, da liegt auch der doppelte Preis zwischen, muss man ganz klar sagen.
Ja? Also mit Paris kostet mehr wie...
Ja, also jetzt wie jetzt Tradition. Ja, also muss man, ganz klar, weil hier reden wir von einem 8 Jahre alten Störweibchen, da reden wir von einem 6 Jahre alten Störweibchen. Das ist das, was ich vorhin sagte.
Diese 2 Jahre machen halt
einen Unterschied. Einstiegsrange und...
Ja. Krass, dass die Fische so alt werden müssen, bevor sie geschlechtsreif sind, ne? Flasht mich gerade total.
Im Kaspischen Meer ist es ja noch anders. Also warum haben wir denn, warum gibt es überhaupt ein Problem im Kaspischen Meer? Also früher im Kaspischen Meer, die Störe wurden ja 40, 60 bis 80 Jahre alt. Also was passiert im Kaspischen Meer? Nimmst du eine klassische Störe, so das Osedra zum Beispiel, der braucht, bevor er geschlechtsreif wird, 6 bis 8 Jahre im Kaspischen Meer selber geschlechtsreif zu werden. Dann schwimmt er aus dem Kaspischen Meer raus, schwimmt in den Süßwasserfluss, leicht dort ab, in der Natur. Der männliche Stör gibt sein Milch darüber oder sein Sperma darüber, befruchtet so den Rogen. Das Störweibchen schwimmt wieder zurück ins Kaspische Meer und braucht zwischen 2 und 4 Jahren, um erneut geschlechtsreif zu werden. Also nehmen wir das Beispiel, 8 Jahre wieder geschlechtsreif, schwimmt rein, raus, leicht ab, braucht 4 Jahre, um geschlechtsreif zu werden, ist er 12. Dann macht er dasselbe wieder. Rein, raus, ist er 16. Rein, raus, ist er 20.
Gibt es auch eine Möglichkeit, Rogen zu entnehmen, ohne den Fisch zu töten?
Ja und nein. Also es gab mal einen Versuch einer Professorin und dieser Versuch wurde, ich sag mal, mit einem Haufen EU-Geldern subventioniert, daran zu forschen. Aber was passiert? Also wenn der Stör im Kaspischen Meer lebt, und irgendwann geschlechtsreif wird. Also der Stör im Kaspischen Meer wird entweder im Frühjahr geschlechtsreif oder im Herbst. Wenn er denn geschlechtsreif wird in diesem Jahr, in dieser Periode. Dann passiert nämlich das, er schwimmt raus aus dem Kaspischen Meer, schwimmt in den Süßwasserfluss, hält sich gerne in diesen Delta-Ebenen auf, da wo sich Salz und Süßwasser vermischt. Das heißt, dann beginnt für das Störweibchen der Ableichprozess. Da setzt ein Sekret auf den Rogen, das macht den Rogen weich. Weil es dann weiter schwimmt aus diesen Delta-Ebenen in diese Süßwasserflüsse. Und dort, die Bilder haben wir alle schon mal gesehen, dort krümmt sich der Stör und drückt ja den Rogen in einem Strahl heraus. Meistens in so ein Kiesbett, also macht vorher mit der Schwanzflosse ein Kiesbett, drückt den Rogen heraus. Der männliche Stör kommt, befruchtet den Rogen und beide schwimmen theoretisch wieder zurück ins Kaspische Meer. Genau, ja. Ja. Und sind sie nicht geschieden, leben sie noch weiter. Ja. Das heißt aber, um das in der Aquakultur hinzubekommen, muss ich ja irgendwas mit dem Störweibchen machen. Und ich behaupte mal, alle Versuche, es wird immer dementiert, aber ich sage jetzt mal ganz einfach, ich kann mich ja jetzt nicht jeden Tag vor dieses Becken stellen, um das, ich sage jetzt mal, betriebswirtschaftlich zu betreiben und zu gucken, na, welche Störweibchen haben wir denn heute, was vielleicht geschlechtsreif wird. Also, was mache ich oder muss ich machen? Behandle ich diese Störe mit Hormonen. Mhm. Nämlich das ist das, was ich da dann, das ist ja das, ich muss ja irgendwie diesen Ableichprozess in Gang bekommen. Das heißt, die werden mit Hormonen gespritzt, dann habe ich dasselbe Prozedere, weil sonst kriege ich den Rogen aus dem Störweibchen nicht raus. Also, es gibt eine andere Methode, sage ich gleich nochmal. Das heißt, ich behandle den Stör mit Hormonen, ich mache den Rogen weich, kann den dann mehr oder weniger rausdrücken. Aber was muss ich dazu machen? Ich sag mal, es gibt ja auch Bilder oder Filmdokumentationen. Dann geht man hin, setzt diese Riesenstöre in Eiswasser mit Nelkenöl.
Das klingt nicht so nice.
Ja, um natürlich die ganze Körperaktivität runterzufahren. Mhm. Also du kannst ja gerne mal versuchen, so ein 20-Kilo-Stör oder selbst so ein 10-Kilo-Stör mal festzuhalten. Da sitzt zu viel Power drin. Ah, sind es wunderschöne Tiere, da sitzt zu viel Power drin. Ja, ein Muskel eigentlich. Und dann gehen die hin, setzen dieses ganze Tier in Eiswasser und drücken dann den Rogen raus. Ja, weil er dann weich ist.
Purer Stress für das Tier auch.
Ja, und da muss ich hingehen, dann habe ich ja eigentlich einen Kaviar oder einen Rogen, den ich eigentlich gar nicht haben will. Weil der viel zu weich ist. Also wir nennen es maturierte Eier. Ja, die sind viel zu weich. Also evoluierte Eier, Entschuldigung. Die sind viel zu weich. Die sind für die Kaviarverarbeitung eigentlich wertlos, weil sie ja in der Natur das Milch ja aufnehmen sollen. Also die haben keine Haut. Und dann geht man hin und geht diesen, auf diesem Weg geernteten Kaviar, gibt man dann chemisch eine zweite Haut. Und dann schmeckt er so ungefähr wie dieser Seealgen.
Dann okay. Lieber direkt vegan.
Ich hab vielleicht die perfekte Idee, wie wir das revolutionieren können. Warum stellt man nicht einfach so Leute an den Fluss und wenn die es ableichen, nimmt man es einfach raus?
Nee, geht ja nicht.
Sind ja dann schon weich.
Ah.
Also früher im Kaspischen Meer hat man ja mit Stellnetzen gearbeitet. Das heißt, die Fische sind ja in diese Stellnetze geschwommen und da konntest du halt selektieren auch, sag jetzt mal. Ja, Männlein, Weiblein und hast dann den Rogen entnommen.
Ja? Okay.
Wichtig ist aber, dass du auch im Kaspischen Meer diese Störweibchen fängst oder gefangen hast früher, bevor die diese Delta-Ebenen erreicht haben.
Ach so, weil dann dieser Prozess einsetzt, genau. Sobald sie mit Süßwasser in Kontakt kommen.
Ja, und die andere Alternative war ja, ist ja relativ schnell verboten worden, du machst, das ist ja auch immer dieses Kaiserschnittverfahren genannt, das heißt, du nimmst diesen Stör, setzt ihn auch wieder in Eiswasser, Nelkenöl, setzt die Temperatur runter, dann öffnest du den Stör von vorne bis hinten, entnimmst ihm die Rogensäcke und nähst ihn wieder zu. Wenn du das siehst, also der Stör ist 1,50 Meter lang, sag ich jetzt mal, und du schneidest den, ich sag jetzt mal, auf 1,20 Meter auf. Was soll mit so einem Tier passieren? Natürlich sterben von 10 Tieren 8. Ja. Und das ist relativ schnell verboten worden. Aber der Mensch ist ja so, und hat das dann immer unter dieser Methode Kaiserschnittverfahren dann publiziert, weil wir wollen dem Stör ja was Gutes tun. Und ist völliger Schwachsinn. Unsere Devise ist, lass doch das Tier in der Natur artgerecht aufwachsen. Es ist und bleibt eine Aquakultur, braucht man gar nicht drüber reden. Aber unsere Becken sind in der Nähe von Bordeaux. Das heißt, wir nehmen das Wasser aus dem Fluss heraus, leiten es in unsere Becken hinein und leiten es hinten wieder ab. Der Stör braucht 6 bis 8 Jahre, um geschlechtsreif zu werden. Er hat in 6 Jahren aber Herbst gesehen, Winter gesehen, Sommer gesehen. Wir müssen uns auf das Tier einstellen, wann wir ernten können. Also wir können jetzt nicht sagen, zum 1. Oktober, wir fangen an zu ernten. Ja? Also wir hatten mal ein Management-Meeting bei uns geplant in Bordeaux, von den anderen Ländern auch. Wir treffen uns, wenn wir die ersten Störe ernten. Das Meeting haben wir 3-mal verschoben, weil die Störe nicht geschlechtsreif waren. Ja, also du musst dich einfach auf das Tier einlassen. Also früher hat man ja viel mehr gefüttert, dachte man, großer Stör, viel Entnahme und so. Du musst dich einfach auf das Tier einlassen und musst ihm die Zeit geben, die das Tier braucht, muss man ganz einfach sagen. Ja.
Apropos Zeit. Wir haben so viel Kaviar schon probiert, aber wir probieren gleich noch mehr. Und geredet, dass wir unsere erste Kategorie ganz vergessen haben. Die heißt nämlich Schnellkochtopf.
Schnellkochtopf.
Und wir haben 10 Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet.
Genau, zur Stärkung nochmal.
Und wir freuen uns auf deine Antworten. Wie immer, Ladies first.
Champagner oder Riesling?
Champagner.
Qiandao oder Royal Black?
Royal Black.
Blutwurst oder Fleischwurst?
Blutwurst.
Moskau oder New York?
New York.
Zartbitter oder weiße Schoki?
Eis.
Jogginganzug oder Anzug?
Anzug. Mix.
Oben Anzug und Jeans.
Und Jeans, ja.
Lachs oder Hering?
Lachs.
Prada oder Yves Saint Laurent?
Wieder noch. Bin ich raus.
Okay, das war nur 9, weil du die Champagnerfrage schon gestellt hast und wir gleich ticken. Wow.
Ja, das kann ich.
Ja, danke für die Antworten. Yves Saint Laurent habe ich gefragt, weil die stecken ja auch irgendwie mit euch zusammen, oder habe ich mich da falsch informieren lassen? Oder müssen wir das rausschneiden?
Nein. Ich habe mich informieren lassen.
Ja. Also der Bezug zu Yves Saint Laurent ist folgender. Also Kaviarhaus, 1950 gegründet, der klassische Kaviar-Großhändler. So mit dem Hintergrund, was ich vorhin sagte, uns war ja relativ schnell klar, oder es wuchs ja mit der Zeit natürlich heran, dass A, die Mengen im Kaspischen Meer immer weniger wurden. Und das ist halt, gut, dann wurden ja durch die Seedsbörder die Fänge beobachtet und gefangen und Fangquoten errechnet und bis es 2008 zum definitiven Stopp kam. Es gab auf der anderen Seite aber die heutige Brunier-Manufaktur, damals mit Laurent Sabot, der diese Farm gegründet hat, damals also nicht als Störfarm, hatte einen Investor und das war halt Pierre Berger und Yves Saint Laurent. Und Kaviarhaus war relativ schnell klar, okay, wir haben, ich sage es mal, 38 Outlets gehabt weltweit. Was machst du mit 38 Kaviar-Outlets ohne Kaviar? Pierre Berger und Yves Saint Laurent waren damals so weit, dass sie die heutige Brunier-Manufaktur, die haben damals 2,5 bis 3 Tonnen Kaviar produziert, haben einfach einen Absatzmarkt gesucht. Und also die Franzosen nennen es dann hochtragend die Mariage, also die Hochzeit. Ich sage immer, das ist ja mal eine Vernunft-Ehe. Nämlich 2004 haben diese beiden Unternehmen fusioniert. Also nicht Yves Saint Laurent, sondern halt die Brunier-Manufaktur und Kaviarhaus. Und daraus wurde Kaviarhaus und Brunier. Und nur die beiden Eigentümer, also Pierre Berger mit seinem damaligen Lebenspartner Yves Saint Laurent, haben dort investiert, mehr oder weniger. Oder die Brunier-Manufaktur kam aus diesem Zweig. Und dann haben wir 2004 fusioniert, während das Label, ganz wichtig, das Label Yves Saint Laurent ist ja bei Gucci, hat mit uns nichts zu tun, muss man es da sagen. Nur Yves Saint Laurent hat halt mehr oder weniger mit seiner Brunier-Manufaktur bei uns eingestiegen. Und so kam der Mix und so haben wir halt zwei große Manufakturen. Einmal ist es die Barley-Kräucherei in der Schweiz und einmal ist es die Brunier-Manufaktur in Bordeaux.
Also das ist der Hintergrund. Nicht alle Yves Saint Laurent bei euch.
Arbeitskleidung.
Ja, wir haben in Köln dieses Restaurant eröffnet, Brunier Colonie, und da kam auch von der Restaurantleiterin auch, ob es da nicht vielleicht einen Zugang gäbe.
Ja. Ich auf alle Fälle. Rabattcode drüber.
Ganz witzig, ja.
Ja, hätte ich wahrscheinlich auch gefragt. ja gut, dann würde ich sagen, probiere ich mal den
Paris jetzt.
Ja. Wenn wir schon bei Yves Saint Laurent sind.
Ja, genau. Dann kann man gleich mal zu Paris. Nein, dadurch ist die Gruppe natürlich sehr, sehr frankophil, muss man einfach sagen. Ich sag mal, gut, wir sitzen zwar, also der Hauptsitz der Firma ist ja in Genf. Größer. Ist wie beim Champagner, du musst halt auch was schmecken. Ja?
Wo sind die Esslöffel? Ja.
Also wir sitzen zwar in Genf, also in der französischen Schweiz, ich sag mal, sie haben aber klar durch Pierre Berger und Yves Saint Laurent, also durch diese Brunier-Geschichte, einen sehr frankophilen Ausschlag. Ich sag mal, wir haben ja auch zwei Geschäfte in Paris, einmal ist das in der Victor Hugo, also im Arc de Triomphe im 16. und einmal Place de Madeleine in der Innenstadt mit zwei gastronomischen Konzepten.
Ganz gute Adressen.
Paris macht schon Spaß, ja. Ja. Ja.
Oha. Der war irgendwie so ein bisschen
ich würde sagen, sahniger.
Sanfter und so ein bisschen ja. sahniger. Nicht ganz so in your face ja. wie der Tradition, ja. sag
ja.
ich mal.
Ja. Der ist ein bisschen eleganter.
Genau. Wenn ich jetzt aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich eher den aufs Brot nehmen, wie den Tradition. Aber der ist ja auch teurer, war ja klar.
Nein, aber du kannst mir jetzt folgen, wenn ich sage, nicht jeder Kaviar passt zu jedem Gericht.
Ja, so, ja, klar.
Fakt ist, also, ich sage es mal ganz klar, also wenn du jetzt morgen zu deiner Freundin eine Dose Kaviar mitbringst und ist egal, welche Dose du von diesen 5 oder 6 mitnimmst, ist einfach ein riesen Aha-Erlebnis. Und ob du die leichte nimmst, die kräftigste nimmst, die Dose wird einfach leer gegessen. Ich war noch nirgendwo, wo Kaviar in der Dose geblieben ist, muss man ganz klar sagen. Ja, also die Dosen werden immer leer gegessen. Ja, und wenn du jetzt diesen Vergleich nicht hast, und ich vergleiche es immer gerne mit Jahrgangschampagner oder mit Champagner. Also trinkst du jetzt gerne das Jahrgangschampagner oder ein Champagner? Und ich, und ehrlich, ich bin da so, ich trinke lieber 2 Glas Champagner, wie ein Glas Jahrgangschampagner. Sag ich ganz ehrlich, es sei denn, du trinkst das 3. Glas dann Jahrgang Champagner, um dich einfach zu steigern, ja, genau wie jetzt hier.
Ja.
Aber ich finde, und so ist es auch beim Kaviar oder bei, wenn du Leute fragst, was ist dir lieber? Und die Frage ist ja ganz einfach, womit bist du glücklicher? Isst du jetzt, oder auch in einem Gericht, im Restaurant, bist du glücklich mit 20 Gramm Pony-Kaviar Tradition? Ja? Oder bist du glücklicher mit 10 Gramm Paris oder 10 Gramm St. James? Ich ja. beim Gastronom würde ich auch immer argumentieren, nimm mehr Menge, weil der Kunde, der Gast viel mehr schmecken kann. Also der hat ja viel mehr im Mund, finde ich. Du weißt, das war gerade, ich sagte, also Kaviar, du musst es einfach schmecken können, sag ich mal. Und keinem ist damit geholfen, diesen Deko-Nippes da oben drauf.
Wie viel ist denn so ein gehäufter Löffel da, den wir jetzt hier immer reingehen, so ungefähr?
15 Gramm. Also 15 Gramm finde ich eine gute Portion.
Ah, das ist schon recht viel, ne?
Ja.
Hey, wir waren letztens essen und da gab es so ein Kaviar zu so einem Gericht und der war irgendwie, da gab es irgendwie so eine ganz weirde Story, der war irgendwie im Himalaya gereift oder so und wir dachten alle so, okay.
Ja, ich weiß auch, wer das ist. Nein, aber...
Keine Namen, wir nennen keine Namen.
Also, im Prinzip gibt es ja, ich sag mal, der Kaviarmarkt in Deutschland ist relativ schnell aufgeteilt. Ich sag jetzt mal, es gibt, ich sag jetzt mal, 3 Traditionsunternehmen. Oder 3,5, ich sage es mal, das ist mein Kollege in Hamburg, Markus, den ich sehr schätze. Dann gibt es in Berlin einen sehr guten, das ist Resa mit Imperial Kaviar. Und uns zähle ich bescheidenerweise dazu, logischerweise, weil wir seit 1950 nichts anderes machen.
Ja,
das sind so die 3, ich sage es mal, die sich jahrelang oder ist mal Kaviar oder unser Chef, ich sage mal, aus der Kindheit einfach mit diesem Produkt oder Markus in der 3. Generation, die einfach diesem Produkt. Seitdem sie geboren sind, seitdem sie laufen können, gibt es das bei denen zu Hause oder bei uns. Die sind diesem Produkt einfach verpflichtet, muss man einfach sagen. Das sind diese 3. Und dann gibt es noch Ralf als Düsseldorf als Großhändler, sag ich mal, den man nicht vernachlässigen darf, der viele Gastronomen abdeckt, die vielleicht ein- oder zweimal im Jahr Kaviar brauchen. Und dann ist der deutsche Markt, ich sage jetzt mal, und dann kommen die ganzen Quereinsteiger jetzt, ich sage jetzt mal, die vielleicht gar nicht Ware selber herstellen oder produzieren, sondern die einfach nur einen Freund haben, wo sie die Ware drüber beziehen. Und dann haben wir genau nämlich das, was ich gerade beim ersten Kaviar habe. Dann kaufst du dieses Produkt unter 10 verschiedenen Namen und jeder macht eine andere Story drumherum. Ja, und alle kommen auf dem weißen Pferd angeritten und haben dieses Weisheits letzten Schluss und erzählen dir noch irgendeine Geschichte und wir reifen den so und wir machen das so und wir reißen das so. Und wenn du viel hinterfragst, kochen alle nur mit Wasser, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist aber, und das ist das Schlimme, ich sage es mal, dass sie viele, ich sag mal, mit diesen Grundgeschichten gar nicht auskennen. Ich sag mal, warum Kaviar im Sommer anders schmeckt wie im Winter oder warum der gereift werden muss und sich dann einfach auf solche Spekulationen auf solche Geschichten, auf solche Marketinggeschichten einlassen.
Ja. Wie lange reift so ein Dös? Wie lange braucht der Kaviar, bis er?
Also das sind Originaldosen, reifen, ich sage jetzt mal 3 Monate, dann sind die top.
Ach krass, ja. Ich dachte viel länger.
Ja, 3 Monate, dann sind die top, dann kannst du sie gut verkaufen. Die kannst du aber über ein Jahr verkaufen. Ich sag mal, eine Originaldose hält sich über ein Jahr. Die kleinen Dosen halten sich, ich sage jetzt mal, nur 2,5 bis 3 Monate, weil die dann natürlich das Verhältnis der Dose, des Metalls zum Inhalt ist halt eine andere Proportion wie bei einer 1,8-Liter-Dose. Mhm. Deswegen schmecken die halt, ich sage jetzt mal, sehr kräftiger, so also metallischer, gerade der erste, ne, ja. das, was nachher weggeht, wenn die in der Luft sind. Und dann hast du dasselbe Verhältnis, dass die kleinen Dosen, weil natürlich der Sauerstoffanteil da drin viel größer ist im Verhältnis Menge, Dose zu großen Dosen. Ja, also deswegen halten die kleinen Dosen sich 2 Monate. Und die Reifung, ich sage jetzt mal, ist dann nach 14 Tagen abgeschlossen. Ich sage jetzt mal nicht abgeschlossen, aber der reift immer weiter. Was wichtig ist, da ist immer Luft drin in diesen Originaldosen. Das heißt, der Kaviar entwickelt sich immer weiter, vergleichbar wie mit dem Champagner und der Hefe. Das heißt, der Champagner entwickelt sich immer weiter. Was nicht drin sein darf, ist Luft. Das heißt, in dem Moment, wenn der Kaviar reift und der Kaviar-Spiegel sackt ja in der Dose zusammen und es steht ein Hohlraum zwischen Kaviar-Dose und Spiegel, dann wird der Kaviar anfangen zu schimmeln.
Was hast du gerade gesagt, was drin ist?
Luft, wenn Luft, also Sauerstoff ist drin.
Ach so,
jetzt habe ich es. Sauerstoff ist drin, aber es darf keine Luft drin sein. Also wenn ich jetzt den Deckel hier drauf drücke, sage ich es mal, und der steht so ein bisschen ab. Deswegen gehen meine Mitarbeiter freitags, bevor sie ins Wochenende gehen, ins Kühlhaus und klopfen Dosen. Das heißt, die gehen einfach hin, klopfen einfach oben auf die Dosen. Dann hören die, ob Luft drin ist zwischen Deckel und Spiegel. Genau, ob das hohl ist oder nicht. Dann gehen die hin und drücken den Deckel wieder auf den Kaviar-Spiegel und dann werden die Dosen gedreht. Und dann zirkuliert das Öl wieder runter.
Was für ein
Aufpass. Wie beim Käse-Avenir. Nicht
anders. Ja, der dreht
ja auch. Ja, also du klopfst dann drauf, dann drehst du die Dosen und dann reift der Kaviar weiter. Und diese Reifung mit dem Gummiring, das ist ja das, was ihr hier seht, sag ich mal, diese Dosen verschließen sich dann ja in der Reifung, in der Maturation von innen nach außen selber. Das heißt, das also wenn ich von innen kein Öl, keine Flüssigkeit mehr austritt, trocknet dieses Öl und das Wasser, was ich hier habe, in diesen Gummiring ein. Das ist so bernsteinfarbig. Je älter die Dosen sind und du machst dann eine Dose auf, dann bröckelt dieses eingetrocknete bernsteinfarbige Öl aus diesem Gummiring runter. Das heißt ganz einfach, die Dose verschließt sich von innen nach außen selber. Von außen hast du keinen Zugriff mehr auf diese Dose, also keinen Sauerstoff, keine... Ne?
So. Ja.
Aber genau, die versiegelt sich von innen nach außen selber. Du hast keine Luft mehr drin. Sauerstoff ist drin, logischerweise, weil der immer weiter reift. Und deswegen schmeckt ein Kaviar halt, ich sage es mal, wenn er im Herbst geerntet worden ist, im Februar anders als im Juli oder August. Weil er natürlich immer weiter reift in der Dose.
Ja, macht Sinn. Ja. Gibt es bei dir denn zu Hause, abgesehen von Weihnachten, auch so Kaviar zum Essen oder verarbeitest du den zu Hause noch oder nicht
ja,
mehr?
Ja. Also jeder entscheidet, ja, ich sage jetzt mal, wann er Kaviar ist. Ich sage jetzt mal, also wann es ein Festtag ist gerne. Ja, wann es ein Festtag ist. Kaviar ist und bleibt ein Festtagsprodukt, muss man ganz klar sagen. Also wir haben gerade 2 große Peaks, einmal durch Weihnachten, Fachhandel, durch die Gastronomie das ganze Jahr und Ostern, muss man ganz klar sagen. Das sind so für die Endkonsumenten 2 große Peaks.
Ostern,
ja. Echt? Ist für uns, für Endkonsumenten ein Riesenthema. Ja,
in Deutschland auch.
Ja.
Okay, krass.
Ja?
Da muss ich ja an Ostern mal ein bisschen mehr Party machen. Ne? Ich vernachlässige dieses Fest anscheinend.
Ja, aber wir reden doch über Eier. Wann nicht willst du?
Krass, ja? Ey. Oha, jetzt macht Sinn.
Ja?
Der Osterstör kommt vorbei.
Ja, genau. Das ist eine gute Promotion. Der Osterstör kommt.
Safe.
Ja? Nein, bei uns gibt es sicherlich. Sagen wir es mal anders, sagen wir es vorsichtig. Unser Verbrauch auch intern liegt sicher.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Über den Bundesdurchschnitt.
Ja,
Finde
ich schlimm.
Nein.
Aber was machst du dann zum Beispiel an Ostern?
Wir essen den fast immer pur.
Okay.
Oder will ich zu einem Carpaccio?
Finde ich also. Dann drüber.
Ja, also du würzt damit. Ganz klar. Also wenn jetzt die Leute, jetzt ein Bummer 5, sag ich mal, du würzt damit. Also ein Beef Carpaccio finde ich noch eleganter wie ein Beef Tartar, sag ich mal. Weil natürlich, gut, es sei denn, die Proportion Fleisch-Kaviar stimmt. Ja, also auch zu einem Beef-Tartar. Ja, nützt dir nichts, wenn du da so mit 10, 15 Gramm rumeierst. Du musst einfach dann auch, du musst es schmecken. Und du würzt dann, also du machst dann weniger Schalotten rein, sag ich mal, also weniger Salz rein, weniger Pfeffer rein.
Ja.
Also du würzt dann mit dem Kaviar einfach den Beef-Tartar fertig. Und das ist natürlich beim Carpaccio eleganter. Also dann ist natürlich Zitronen, Olivenöl, solche Geschichten weg. Sondern würzt einfach dieses dünn geschnittene Fleisch oder geklopfte Fleisch ganz einfach fertig.
Kaviar.
Nice. Ja.
Jetzt, also wir hatten jetzt Tradition, Paris.
St. James kommt jetzt.
St. James, okay.
Und das ist, wir haben alle, es gibt immer viele, viele Hintergründe in seinem Inhaltegruppe oder Prunier. Also es gab ein Prunier oder es gibt ein Prunier-Restaurant heute noch oder ein Prunier-Location in London, am Piccadilly. Und Prunier hatte in St. James ein Restaurant. Ja,
okay.
Also so gibt es viele Parallelen, ich sag mal, in der Geschichte von Prunier zu Paris.
Ich mache mir auch mal das zweite Gläschen auf.
Weil der sieht ja wenigstens aus wie Kaviar.
Huch.
Ups. Ja?
Schön gesaut.
Krass. Der, finde ich, ist ähnlich sanft wie Paris, aber hat irgendwie so ein bisschen mehr wieder von diesem Meersalz-Gefühl.
Und mehr Geschmack.
Genau, mehr Geschmack.
Ich würde sagen, das ist eine Mischung zwischen den beiden. Wenn du jetzt
ja,
hast.
Ja,
ja.
Ja?
So, damit kannst du aber was machen. Jetzt setzt den auf eine Blini mit einer Crème Cru.
Alter.
Ja?
Das oder ist ja schon so dieses klassische auf Blini mit einer Creme Fraiche, ja, etc. Das ist ja schon so das Basic-Ding, wie Basic. Man das auch so kennt, oder? Ja.
Oder ein schöner Rösti.
Genau, der Rösti habe ich auch
mit dran.
Oha, was ist denn da los? Haben wir da noch eine Lake, in der das schwimmt? Da?
Das ist ein geiles Mundgefühl, weil die zerplatzen so ein bisschen.
Das ist wie Bubble Tea.
Jetzt siehst du so aus, oder?
Ja?
Aber geschmacklich nicht ganz so gut wie der erste.
Nicht so gut wie der erste? Okay, dann probiere ich mal.
Ich bin ja auch neugierig.
Achtung, es ist sehr, sehr flüssig.
Also der sieht aus wie ein Keta-Kaviar oder wie ein Forellen-Kaviar. Ja?
Keta
ist Lachs-Kaviar.
Das klingt für mich gerade nach einem Berghain-Kaviar, erstmal Keta-Kaviar. Aber
sieht echt aus wie Bubble Tea, ne?
Was ist Keta-Kaviar nochmal? Sorry, ich hab's gerade.
Lachs-Kaviar.
Ah, Lachs-Kaviar. Wieso sagt man da Keta?
Weil Keta eine Lachsdorte ist. Also Keta, Sockeye, Pink. Das sind Lachssorten, aus denen du den Rogen gewinnst. Das könnte aber auch. Das ist gruselig, ne? Entschuldigung.
Also Glück ist ja nicht von dir. Das hätte ich nicht verstecken können.
Ich überlasse euch mal das Urteil.
Ich hätte gerne den Geschmack mit der Konsistenz.
Aber sieht ja wenigstens aus wie Kaviar, oder?
Ja, man könnte meinen, das sind so kleine Äuglein.
Sieht das aus wie Keta-Kaviar? Oder wie?
Ja, also wie Forelle, sag ich jetzt mal.
Ja, da war das in der Freundschaft.
Da ist weniger Flüssigkeit drin. Ja, aber da ist natürlich ein Produkt, das sieht so ein bisschen aus wie dieser Molekular-Kaviar, also wenn du so Melonen-Kaviar machst.
Ja.
So.
Da muss ich
das hatte aber nehmen. Auch das, was ich da in der Freundschaft gegessen habe, der Kaviar war auch. Hatte auch so ein nices Mundgefühl, dass das so ein bisschen wie so Gelee-mäßig so ein bisschen. Das war ganz nice, aber.
Die ploppen auch so ein bisschen.
Wo du gerade sagst, Melonenkaviar oder was hast du gesagt?
Ja.
Habe ich letztens auch im Studio im Kühlschrank gesehen. Aceto Balsamico Kaviar.
Ja, genau, so Perlen.
Das waren so Perlen. Ich dachte mir so, okay, Bro, was ist das jetzt, eine Mischung oder ist da schon Aceto drumrum? Aber dann war es dann doch nur der
Mittlerweile ist dieser Hype ja wieder verschwunden, finde ich. Diese ganze Molekulare, wo jeder in der Küche rumgetropft hat, wie so ein Weltmeister.
Ja. Ja.
Aber das ist ja wiederum, und das funktioniert ja auch nur in Deutschland, ich sag mal, wenn du irgendwo Kaviar zuschreibst, ich sag mal, wie Melonen-Kaviar, Aceto Balsamico Kaviar, dann gucken die Leute, hast natürlich eine höhere Aufmerksamkeit oder du wertest dein Produkt auf, als wenn du jetzt Balsamico-Kugeln draufschreibst oder Perlen draufschreibst, sei es mal. Und das ist ja
2 Euro mehr.
Ja, und das funktioniert ja auch nur in Deutschland. Also auch nur wir Deutschen sagen ja zum Forellenkaviar, Lachskaviar. Also die Franzosen beschreiben es ja entweder mit Öff oder die Engländer mit Eiern, also im Ex. Also ein Franzose oder ein Engländer würde nie zu einem Nicht-Störprodukt Kaviar sagen. Und damit werten wir Deutschen einfach dieses Produkt hier auf. Wo es eigentlich nicht hingehört. Es sei denn, du hast tolle Naturprodukte. Ich sage erst mal, auch dieses Masago-Gelump, was es da gibt. Ich sage erst mal, da hat ja mit Kaviar nichts zu tun, muss man das einfach sagen.
Also was meinst du?
Dieses Masago, dieses, was die Asiaten viel nehmen, also für diese Sushi.
Ach so.
Diese Tobiko. So, um das unter dem Begriff Kaviar zu handeln, finde ich schon, müsste bestraft werden.
Es müsste halt irgendwie so ein, wie beim Wein halt auch so, Richtlinie geben, dass man halt es nur so nennen darf, wenn es halt wirklich so ist. Sonst ist es halt für den Verbraucher irgendwie so ein bisschen irreführend und er checkt halt den Unterschied auch nicht zwischen Beluga und Saibling.
Ja, solange wir uns aber bei den Störkabeln unterhalten, also die ganzen, es gibt ja eine Vereinigung von Störproduzenten, also von Störkabelproduzenten, die sich, ich sag mal, immer jährlich zu dieser Fischmesse in Brüssel treffen. Die Überlegung war da, ich sag mal, wer dann natürlich ein Riesenvorbild ist, ist zum Beispiel Parmesan, Reggiano. Ja. Also die, aber natürlich, da werden ja auch Umsätze gemacht, logischerweise. Jetzt geh mal hin, aber sag mal jedem Produzenten, er soll einfach mal 5 Euro oder 10 Euro pro Kilo abdrücken, um so eine Vereinigung zu. Ja, ja. So, das kriegst du nie. Also dafür ist. Wir reden hier immer über ein Nischenprodukt, über ein individuelles Nischenprodukt. Und da muss einfach jeder sehen, dass er seinen Markt findet. Und viele, ja. Ja.
Aber ich finde auch, also ich kenne, also ich würde mal behaupten, von 10 Leuten kennen halt so 2 den Unterschied zwischen Grana Padano und Parmigiano, Reggiano.
Ja, alles wenn sie jemand erklären soll. Klar, wenn sie jemand erklären soll, Parmesan ist Parmesan.
Ja. Genau, ja. Ja. Aber es hat einen krasser Unterschied, wie es jetzt hier auch deutlich schmeckbar ist, ist ja. Es dort halt auch mega krasser Unterschied.
Ja.
Ja, aber das ist doch auch eine gute Überleitung, Parmesan oder nicht Parmesan, zu unserer nächsten Kategorie,
die da heißt Allerlei aus Kühlhaus 3.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Hoffentlich ist er dabei, da fällt mir.
Wir haben.
Ich sag mal so, da ich heute die Zutaten vorgebe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein Parmigiano Reggiano dabei ist.
Ich habe mir die letzten
Parmigiano Reggiano.
Ja, genau.
Ich habe mir die letzten Podcasts ja angehört und eins fand ich ja ganz gruselig. War da irgendwie, ich glaube, es gab nur eine Chorizo und irgendwie Trockenbrot. Also irgendwie, und dann,
das war krass.
Oh, ich dachte, Hilfe. Da kannst du ja nur flüchten.
Das war. Also eins mit Chorizo war krass. Das andere war, glaube ich, ein bisschen.
Das war bestimmt Sucuk.
Ah, ja, du hast recht.
Wir hatten einmal Chorizo und einmal Sucuk.
Nee, das war krass, aber mit Sucuk.
Chorizo.
Da kannst du ja noch brauchen. Aber eins fand ich ganz. Ich glaube, Gordon hatte das. Also da musste ich, da fiel mir nichts so ein. Da kannst du nur rennen gehen.
Ja, stimmt. Ja.
Aber ein paar
waren gemein.
Ich bin gespannt.
Schau mal, wie Britt heute drauf ist.
Also, genau, dann kennst du ja auch die Idee der Kategorie. Und bei mir zu Hause gibt es ein Döschen veganen Frischkäse, knackige, frische Karottchen, weil die nicht nur ich liebe, sondern auch mein Hund Monsieur Gustave. Und ein paar Nori-Blätter von der letzten veganen Sushi-Aktion.
Okay, ciao.
Da würde ich Nori-Blätter, die würde ich rollen. Da würde ich die mit dem Frischkäse bestreichen und die Karotte vielleicht leicht anblanchieren, dass sie nicht ganz so hart ist. Und da würde ich da einen Karotten-Sushi von machen. Also auf dem Nori-Blatt mit dem Frischkäse bestreichen, die leicht blanchierte Karotte da rein und leicht aufschneiden. Dann hast du das schwarze Nori-Blatt, den weißen Frischkäse und die Karotte.
Und wenn es jetzt, wenn du für uns beide kochen würdest, was würdest du denn für mich für einen Kaviar da drüber machen? Von den 6 hier.
Um den hier? St. James oder Malosol? Damit der Frischkäse, ich sag jetzt mal, Frischkäse ist ja eigentlich auch nur ein Transportmittel, um Geschmack zu transportieren, sag ich mal. Wenn du da keine Kräuter reinmachst, dann würde ich, der Frischkäse ersetzt ja den Creme Fraiche mit dem Blini. Ja. Und Nori-Blatt würde aber auch zum Kaviar passen. Finde ich auch. Gibt ein bisschen Geschmack. Ich würde dir St. James oder Malosol empfehlen.
Das ist der letzte.
Ja.
Ja. Der wird jetzt gleich
noch. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Also, das ist
ja, voll gut. Chapeau.
Ja, nice. Sehr gut.
Ich habe gelesen, es gibt oder gab, wahrscheinlich bevor es nur noch in Aquakulturen produziert wurde, eine Kaviar-Mafia. What is it?
Ja, gut, ich sage das mal. Klar, ich mache jetzt Kaviar seit 20 Jahren.
Schon viel Lösegeld bezahlt. Ja.
Nein, also wir haben ja, ich sage jetzt mal, dadurch, der Kaviar-Mafia hast du eigentlich weniger zu tun gehabt. Oder wir überhaupt nicht, ganz klar. Aber ich glaube schon, dass in Russland der Markt einfach dadurch reglementiert wurde. Also wir reden ja natürlich über ein Produkt. Aber wo in Russland oder ich sage jetzt mal, ist egal, wo der Stör gefangen wurde, ja Gewinnmargen erzielt worden sind, die ja dem Rauchschiff gleichzusetzen sind, wenn sie nicht sogar höher sind, muss man ja fairerweise sagen. Also du kaufst dir ein Boot, du hast nichts getan für das Produkt, du fängst ein Tier raus und hast erwirtschaftet Margen, die ja für null Invest extrem hoch sind. Damals gerade zur Höchstzeit, also als der Kaviar ja, ich sage mal, weniger wurde oder die Fische nicht mehr gefangen worden sind oder gefangen werden durften, holst natürlich die Kriminalität raus. Und ich weiß es nicht, ich muss jetzt Gott sei Dank nicht in Russland irgendwo in einer ländlichen Region leben, ja. Aber wenn du das siehst, ist mal unter welcher Bedingungen die du leben und du hast vielleicht die Möglichkeit, du fängst einen Fisch raus und kannst dir da vielleicht 2 Monatsgehälter sichern, dann weiß ich nicht, wie man da verurteilen muss oder sollte. So, wenn das natürlich, ich sage das mal, das geht ja dann in Bandenkriminalität rein, wenn man über Kaviar-Mafia redet. Aber dadurch, dass der Stör ja seit 98 artengeschützt ist und diese CITES-Behörde den ganzen Handel überwacht, selbst den Handel aus Aquakultur stören, wird ja von der CITES-Behörde überwacht, was uns ein bisschen lähmt, was auch den Verkauf angeht, ganz einfach. Also so eine Dose in die USA zu exportieren, ist also unmöglich. Wir stoßen natürlich auch für die Endkonsumenten ganz einfach innerhalb Europa. Also außerhalb Europa kannst du keinen Kaviar verschicken.
Wegen Zoll oder warum?
Genau, wegen Artenschutz.
Ach krass, okay. Crazy.
Das heißt, also alles das,
was kommt dann, Achtung, Kontrolle, Kabel 1 und macht den Koffer aus. So ungefähr. Sie haben 1 Kilo Kaviar dabei.
Nein, auch selbst wenn du in die EU einreist aus diesen Ländern und du nimmst, jetzt ist sogar runtergesetzt werden, du darfst selber noch 125 Gramm Kaviar, zum Beispiel wenn du in Russland Kaviar kaufst, wenn es denn den legalen Kaviar gibt, du darfst 125 Gramm im persönlichen Reiseverkehr einführen. Feierabend
pro Person. Ein kleines Döschen, krass. Ja.
Ich weiß noch, ich war einmal mit meinem Vater in St. Petersburg, da hatte der die grandiose Idee, am 1. Januar nach St. Petersburg zu fliegen. Und ich so, ja, let's go. Und dann habe ich halt einfach so den ganzen Flug gekotzt, weil ich natürlich davor noch unbedingt Silvester feiern musste. Und da weiß ich aber noch, dass vorher hatte ich da noch nie Kontakt mit Kaviar gehabt und dort kam mir das schon so vor, dass das irgendwie normaler ist wie hier.
Wann war das?
Ich glaube, das ist schon echt lange her, so vor 15 Jahren oder so, würde ich sagen. Ja. Schon so ein bisschen normaler war, der Kaviar zu essen. Oder habe ich das öfter mal auf einer Karte gesehen oder auch in einem Kaufhaus oder so irgendwie. Ja. Mein Vater hat da auch eine Dose mitgebracht. Ich habe da so einen Wodka mitgebracht in so einer gläsernen Kalaschnikow. Das weiß ich
noch. So ein Touristenprodukt.
Ja, ja, genau. Absolut. Aber mein Vater hat da, glaube ich, so eine kleine 125 Gramm Dose, auf keinen Fall mehr natürlich, mitgebracht. Aber da erinnere ich mich noch, dass da auch mal Blini gab oder auch auf einer Suppe war man da mal Kaviar. Das ist öfter aufgetaucht, sage ich mal.
Ja. Also Kaviar ist mal das, was jetzt hier macht, reift ja ran. Also bei der Wildware war es ja so, dass ein wilder Kaviar natürlich irgendwann, also anders muss man sagen, die Iraner haben ja anders gesalzen als die Russen. Also die Russen haben ja eigentlich pur Salz gesalzen, also Malosol, also pur Salz. Also andersrum, bis 1953 wurde alles, was im Kaspischen Meer gefangen wurde, den Russen überlassen für die Vermarktung. 1953 hat der Schah dieses Fischereiabkommen aufgekündigt und damals haben die Iraner angefangen, ihren Kaviar selber zu vermarkten. Das heißt, ein iranischer Kaviar wurde mit Borax konserviert, also mit Borsalz, einem deklarationspflichtigen Konservierungsstoff, hat aber den Vorteil, dass ich den Salzgehalt um fast 50% reduzieren konnte. Deswegen war ein iranischer Kaviar immer nussiger, immer milder, immer cremiger als ein russischer Kaviar. Die Russen haben relativ schnell reagiert und haben halt Malosol hervorgerufen. Also du könntest jede Sorte Malosol produzieren. Malosol heißt nichts anderes wie mild gesalzen. Du kannst jede Kaviar-Sorte oder jede Störsorte Malosol produzieren, also mild gesalzen. Das heißt, ich reduziere den Salzgehalt, weil die Konservierung kommt durch das Borax und kann im Prinzip so viel Salz dazugeben, wie wir es gerne hätten, die Rezepturen. Und das ist nämlich das, alle Sorten sind mit Borax konserviert, außer die letzte, bei uns Malosol.
Ich jetzt probieren
werde. Ja. Ist bei uns pur Salz. Das heißt, ich muss so viel Salz da reingeben, dass der Kaviar dadurch bakteriologisch stabil bleibt. Okay. Und das ist der Unterschied zwischen dem iranischen Kaviar und dem russischen Kaviar. Und irgendwann, der iranische Kaviar bleibt dir über ein Jahr, ich sage mal, der reift heran und ein russischer Kaviar oder ein pur Salz-Kaviar, russischer Kaviar gibt es ja nicht mehr, fällt so nach 8 Monaten brutal zusammen in der Kurve. Also der kriegt die Attribute, die ein Kaviar nicht haben sollte. Er fängt an zu britzeln. Stark oxidative Noten, sehr Blauschimmel-aromenmäßig unterwegs, Roquefort-mäßig, genau. So. Und dadurch kommen ja diese ganzen gruseligen Zutaten. Crème fraîche, Eiweiß, Schnittlauch, Zitrone, Eigelb, Eiweiß. Damit hast du eigentlich diesen überlagerten, zu salzigen Kaviar einfach wieder verkehrsfähig gemacht. Nur ich finde, also wer Kaviar mit Zitrone isst, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also das ist... Aber... Hast du probiert?
Ja. Hat auch konsistenzmäßig, finde ich.
Durch, weil der natürlich pur Salz ist, Also das Salz ist natürlich aggressiver. Das Salz macht ja natürlich das Korn kleiner, logischerweise in der Maturation, in der Reifung. Hat aber natürlich...
Bisschen fester auch, oder?
Das Korn? Weil dadurch natürlich die Flüssigkeit rausgeht, geht durch die Dose. Dadurch hast du natürlich eine kompaktere, festere Masse und hast natürlich ein viel größeren, ja, viel größeres Aromenspektrum, sagen wir es mal so.
Ja, ist auf jeden Fall intensiver, ja. Wenn ich jetzt ein Favorite picken müsste, ja. Wie es einfach weiß. Ja, ist wirklich der Kaviar Dorn.
Also, Paris. Ich vergleiche immer, also das ist aber jetzt, damit musst du würzen, damit musst du was machen. Also, aber nimm dem eine Avocado zum Beispiel.
Oh ja.
Mhm. Mach den Kaviar mit diesem Salzgehalt auf eine Avocado. Oder auf eine Mozzarella oder auf eine Burrata.
Oh ja, geil.
Die ja sonst, ich sag jetzt mal, wenig. Ich sag mal, Mozzarella macht ja nicht immer einen Sinn.
Cremig.
Aber nimmst du den auf ein Avocado, gibst du ihm das Fett, was der Kaviar schon hat. Und du gleichst einfach diese salzigen Noten einfach mit der Avocado aus und bringst ihn dann wieder in eine Balance.
Also Leute, merkt euch, je mehr Fett, desto heller der Kaviar, richtig?
Ja.
Und damit könnt ihr im Restaurant bei eurem Date punkten.
Immer punkten. Der ist mir zu fett.
Auf keinen Fall.
Nein, aber wenn du das jetzt nimmst und vergleichst das mal wieder in der Weinsprache, jetzt hast du abends Freunde und die sind jetzt nicht weinaffin. Und du meinst es besonders gut und gehst runter und reißt ihnen einen geilen Bordeaux auf. Sitzen die beiden nach einem Taxi und sagen, ach, der Abend war ja gut, aber der Wein, der war nix. Das
ist mir auch schon passiert tatsächlich.
So, hättest du denen jetzt ein Merlot aus Südafrika aufgemacht, siehst du in dem Auto, oh, der Wein war schön rund und sanft und geil, ja, der hatte alles, ne, passte heute Abend einfach alles. Und so ist es hier auch. Es gibt Kaviar-Sorten, also wenn du jetzt nicht Kaviar-affin bist, dann bist du da raus bei Malussol.
Ja, es ist halt fordernd da irgendwie so für den...
Obwohl der jetzt noch mild ist, das ist ja jetzt Anfang des Jahres Produktion. Ja, also wenn der Kaviar, also einer unserer Eigentümer isst den Kaviar Malussol am liebsten, wenn er so 3 Monate über dem MHD ist, bei den kleinen Dosen.
Ja, weil er da richtig ballert.
Genau, du machst den auf, kannst du vergleichen wie hier Handcase mit Musik, du machst den auf, du musst den erstmal stehen lassen. Der braucht Sauerstoff, der muss atmen. So, und dann kannst du den essen. Aber damit, wenn du ein Tasting machst, also wenn wir Tastings machen, Rheingau-Gummi-Festival, keine Ahnung, da sitzen da 80 oder 90 Leute in diesen beiden Räumen und jeder findet einfach einen anderen Favoriten. Die Älteren, ich sag mal, oder die Kaviar-Affinen sind eher da zu Hause und während die ganzen jungen Leute eher hier zu Hause sind, sag ich mal.
Krass interessant. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es da bei 6 Sorten jetzt schon so eine deutlich schmeckbare Varianz gibt. Irgendwie. Ja. Das ist schon echt cool.
Du kannst eine Sorte nehmen. Und immer, das ist ja was, wenn wir zum Beispiel nach Bordeaux fliegen, also mit Köchen, wir machen einmal eine Reise, wenn wir es dann mal wieder können, dann nehmen wir Köche mit oder Presseleute mit und dann isst du Kaviar mehr oder weniger in dem Moment, wenn wir den aus dem Stör entnommen haben, den Rogen, ich sage jetzt mal, gewaschen und gesiebt haben und der Rogen ist ungesalzen da. Da gibt es eine ganz witzige Geschichte, wir beliefern ja auch also Hapag-Lloyd mit Poignet-Kaviar, die Europa und die Europa 2. Dann haben Kreuzfahrtschiffe, ja. Allein der Bedarf für diese beiden Schiffe liegt bei?
Ich würde sagen, pro Schiff bei 100 Kilo.
1,2 Tonnen.
What?
Brauchen diese beiden Schiffe im Normalbetrieb? Ja.
Pro Jahr? Oder?
Ja, pro Jahr.
Also im Monat 100 Kilo fast.
Ja, also weil die natürlich diese Kaviarabende haben oder Kaviartage haben, einmal in der Woche und, ich sag jetzt mal. Ja. Also das ist einfach alles ohne Aufpreis, also alles im Reisepreis inbegriffen. Ja. Wow. Dann haben wir Ausflüge gemacht, ich sag jetzt mal, also von Bordeaux, also wenn das Schiff in Bordeaux liegt, also man kann Weinreise buchen oder einen Ausflug zur Manufaktur buchen. Dann sind wir zur Manufaktur gefahren. Ich sage jetzt mal, die Leute mussten 9 Uhr im Bus sein und bis man die zusammen hatte. Dann sind so, die Frauen wollten meistens, die Männer nicht oder andersrum. Ja. Und dann fährt man eine Stunde mit dem Bus dahin und erklärt so ein bisschen was. Und dann stehen die halt zum ersten Mal, wenn man sich die Tiere anguckt, dann stehen die halt zum ersten Mal in der Produktion und stehen halt vor dieser Schale mit 3 oder 4 Kilo ungesalzenem Rogen. So, dann verteilen wir halt Kunststofflöffel, also Plastiklöffel, dann können die halt reingehen und diesen Kaviar probieren. Weißt du mal, und dann durch den Kaviarkonsum auf der Europa haben die alle so eine eigene Stapeltechnik auf dem Löffel gehabt. Also die Löffel wurden halt richtig schön voll und dann konnte man genau merken, die haben diesen Rogen gegessen ohne Salz und waren total entsetzt. Also ein Rogen, der nicht gesalzen ist, schmeckt eher nach grünen Walnüssen. sehr mehlig. Also eine ganz andere Konsistenz. Also wenn man eine Blindverkostung macht und ich sage auch, du setzt auch Top-Leute, du setzt 10, 15, 20 Top-Sommeliers, Restaurantleiter in einen Raum und du gibst ihnen einen Löffel nicht gesalzenen Roggen. Erzähl, ich behaupte, er können dir von 20 nicht zwei sagen, dass es Kaviar ist.
Oliven.
Nicht ganz, aber du kommst nicht drauf, was es ist. Du hast irgendwas Mehliges, grüne Walnüsse, eine ganz andere Konsistenz.
Krass.
So. Und dann guckten sich alle an, ah, dafür fahren wir jetzt eine Stunde hin, dafür sitze ich um 9 Uhr im Bus. Kannst du das kommen? Wir waren rund 20 Leute da in dieser Produktion, gucken sich alle an. Und dann in dem Moment, dann geben wir das Salz dazu und dann werden die Löffel nochmal verteilt. Dann waren sie alle sehr vorsichtig. Und in dem Moment hast du genau das, was du bei Paris hier hast. Da hat sich Salz und Roggen noch nicht vermischt miteinander. Also die Maturation hat natürlich noch nicht, du hast natürlich erst den Löffel in den Mund genommen, du hast dann dieses Salz, was du zuerst schmeckst, dann war das Salz weg und dann öffnet sich der Roggen. Das, was hier Paris hat, dieses Fette, dieses Voluminöse, dieses Eirige, dieses Dottrige, wie so ein Hummer oder wie ein Fluffy-Rührei, das kommt dann nachher raus. Ja? Und dann war ah ja, geht ja doch. Und dann haben wir dann Lunch gemacht, dann gab es dann halt den gereiften Kaviar. Ja? Aber so unterschiedlich ist das. Kaviar muss einfach, du musst das Produkt verstehen, auch als Koch.
Mhm. Aber bei 1,2 Tonnen, wie viele Fische müssen dafür sterben, für 1,2 Tonnen Kaviar?
Es liegt, also bei uns ist es relativ einfach zu rechnen, 10% des Lebendgewichtes ist bei uns Roggen. Mhm. Also die Tiere werden 10 Kilo schwer und wir haben 1 Kilo Ausbeute. Das ist die Faustregel. Mhm. Es gibt natürlich auch Tiere, die werden 800 Gramm schwer, die haben dann dementsprechend weniger Ausbeute. Ja. Aber das ist so die Faustregel. 10% des Lebendgewichtes in der Aquakultur ist Roggen.
Ja, krass. Und die Leute, die dann diese Farm besuchen, ist denen auch bewusst oder kriegen die dann mit, dass das ganze Tier sterben muss für den Roggen?
Ja. Also wir haben ja keine Geheimnisse. Also deswegen, wenn wir Endkonsumenten, also das ist ja das Schöne, ich meine, wir haben überhaupt keine Geheimnisse. Also weder bei Barlik noch bei Poulet. Das heißt, wir nehmen die Gäste mit und zeigen denen alles, was wir machen. Das heißt, wir laufen über die Anlage, da sind ja die Becken, die mit dem Flusswasser gespeist werden. Das heißt, die sehen jede Generation. Das heißt ja, wir haben ja, wenn wir halt, ich sag mal, wir produzieren dieses Jahr vielleicht 12 Tonnen, vielleicht 14 Tonnen Kaviar insgesamt. Das heißt, wir haben jede Altersstufe da. Sie können jeden Altersgeneration sehen. Wir erzählen genau, wann wie gefüttert wird, was sie füttern, dass wir das Futter, ich sage mal, auch der auf die Jahre umstellen, dass wir den Pflanzenanteil reduzieren und den Fischanteil erhöhen, wann was gemacht wird, wie geerntet wird, warum wir was machen, wann wie gesalzen wird. Wir haben null Geheimnisse, weil wir die Erfahrung gemacht haben, je offener wir mit diesem, also es ist und bleibt eine Aquakultur, ganz klar, also es ist kein Streichelzoo. Ja, also aber es kann man sich, also wir haben nichts zu verheimlichen, man kann sich alles anschauen und die Tiere leben da. Der Stör ist ja ein wunderschönes Tier, wenn er so elegant durchs Wasser gleitet und das sehen die Leute, wie gut es denen auch geht, muss man einfach sagen, in der Wasserqualität.
Ja. Ihr schreibt euch ja auch ganz groß auf die Fahne Nachhaltigkeit und ökologischer Anbau. Was passiert mit dem Rest vom Tier, wenn es getötet wurde und die Eier entnommen wurden?
Das ist relativ schnell. Also wir haben in der Produktion, das sehen die Leute dann ja auch, die Gäste, die da sind. Also wir haben zwei Produktionsstränge. Also das Tier kommt auf der einen Seite rein, wenn es getötet ist, dann entnehmen wir den Roggen. Und auf der anderen Seite wird das Tier weiterverarbeitet. Also ganz witzig in Anführungsstrichen, das Tier kriegt nach der Roggenentnahme, kriegt es einen Stromschlag, um einfach die Nerven zu töten. Weil wir es dann besser filetieren können. Und wir haben früher die Erfahrung gemacht, dass das Störfleisch, also wir produzieren nur im Frühjahr und im Herbst und verkaufen das ganze Störfleisch zum Beispiel in der Bordelaise an die Supermärkte oder gehen über Rangy in Paris an den Markt. Mhm. Das heißt, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Störfilet in der Fischauslage immer noch gezuckt hat. Weil es so frisch war durch die Nerven. Deswegen gehen wir nachher hin und das Tier kriegt dann einen Stromschlag, dann wird es filetiert, wird sofort einvakuumiert und wir verkaufen das Fleisch über Rangy, über den Markt oder in die Supermärkte. Oder seit 3 Jahren dosen wir einen großen Teil selber ein und vermarkten das bei uns. Das heißt, wir dosen das Fleisch ein in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen, weil Störfleisch eigentlich ein Störfleisch ist für jemanden oder sehr wenig Eigengeschmack ist. Ein Störfilet kannst du auch gut essen, wenn du keinen Fisch magst. Hat eine sehr fleischige Konsistenz, eine sehr feste Konsistenz. Also ein schlecht zubereitetes Störfilet könnte man auch meinen, man isst eine Putenbrust. Jetzt mal ganz provokativ gesagt. Also es lebt von den Aromaten, was du dazu machst. Also wir dosen den größten Teil davon ein, von dem Störfleisch. Und die Haut, hier. Portemonnaies, Portemonnaies, Schuhe, Etuis. Sowas machst du aus Störleder.
Das ist echt.
Das ist ja verrückt.
Ja,
aber also die Tiere sind schon tot, bevor der Rogen entnommen wird.
Ja, ja, geht ja gar nicht.
Nee, weil du gesagt hast, nachdem der Rogen entnommen wird, dann kriegen sie Stromschlag.
Ja, um die einfach, um die Nerven, ja. Ich sag jetzt mal, nochmal abzutöten, um einfach die Art zu besser, das kennt jeder, ich sag mal, wie Karpfen auch, um einfach die besser zu filetieren.
Ja, ja.
Ja? Ja, weil die natürlich so frisch sind, dass du die gar nicht anders filetieren kannst oder leichter filetieren kannst. Mhm. Ja.
Housekeeping, Post für Sie.
Ich hab, es hat gerade geklingelt, ne?
Hat es tatsächlich schon wieder geklingelt.
Es hat schon wieder geklingelt. Ich glaube, wir haben Post vom Housekeeping bekommen.
The loveliest Housekeeping.
Wir kriegen nämlich immer einen Brief vom Housekeeping, wo wir nicht wissen, was drinsteht. Also wir nicht und du nicht. Keiner weiß es.
Hallo Britt, Curly und Frank. Ihr dürft nochmal eine Ausbildung eurer Wahl machen. Euer Lebensstandard bleibt dabei erhalten. Damn. Was wolltet ihr schon immer mal lernen und warum habt ihr es nicht gemacht?
Also das heißt, ich würde jetzt nicht weniger verdienen wie jetzt, egal was ich mache oder wie. Ja, okay. Ey, also ich bin ja gerade umgezogen und ich musste da so ein paar Probleme in meiner Wohnung lösen und ich war da tatsächlich überrascht von mir selber, was in mir anscheinend für ein kleiner Handwerker steckt.
Bob, der Baumeister.
Und ich fand das irgendwie voll geil. Deshalb. Und ich habe tatsächlich jetzt schon zwei Waschbecken repariert. Und deshalb würde ich gerne eine Klempnerausbildung machen. Ich fand es so krass befriedigend, dieses Problem da gelöst zu haben. Das war krass. Ich wollte am liebsten nicht so Leute angerufen, hey, ist euer Waschbecken verstopft? Ich komm vorbei, Bruder, weil das war voll nice. Meine Freundin hatte einfach ja, safe, ruf an. Ich habe Seaforce daheim, ich habe ausgetauscht, neue Dichtung reingemacht, ist alles kein Problem.
Geil.
Ja, voll, also ich würde Klempner.
Ja, aber warum willst du die Ausbildung noch machen, wenn du es sowieso schon kannst? Das wäre wie wenn ich sagen würde, ich will Köchin lernen, obwohl ich schon geil kochen kann.
Ja, aber vielleicht gibt es da ja noch Bereiche, wo ich mich noch weiterbilden kann. Es geht da noch mehr wie Waschbecken. Ich würde gerne zum Beispiel meine Duscharmaturen austauschen. Das könnte ich jetzt noch nicht. Aber wenn der Klempner dann kommt, kann
guckst
ich
du zu.
Genau.
Ja, guter Plan.
Nächstes Jahr Waschbecken-Podcast auf jeden Fall. Also Klempner.
Frank.
Ich erst? Ja, ich beneide ja auch, ist auch gut, ich kriege handwerklich ein bisschen was geregelt, sagen wir es mal so, ja, was man zu Hause machen muss. Aber ich bewundere Leute auch, die das dann machen oder können auch, ich sag mal, mit allem Möglichen. Aber ich würde es nicht tun. Ich würde was mit Architektur machen. Also okay. Innenarchitektur oder Architektur oder Gartenarchitektur finde ich mega spannend. Dazu müsste ich mir dann natürlich mit 12 Jahren irgendwann mal aufraffen, in der Schule aufzupassen. müsste man noch weiter zurückgehen wie vor die Ausbildung. Ich würde dann, glaube ich, eher sowas in der Richtung machen. Da hätte ich auch Spaß dran. Also ich finde Architektur echt spannend oder Gartenarchitektur.
Das ist echt gut. Dafür ist nur mein logisches Denken und mein Mathe zu schlecht, dass jedes Haus, das ich bauen würde, mit Sicherheit zusammenstürzt.
Das ja, aber ich weiß genau, was ich will. Also auch als wir das Restaurant jetzt gemacht haben, und dann mit der Innenarchitektin, die wir haben, und ne, wir sind so auf einer Wellenlänge, wir wissen genau, was wir wollen. Und dann da habe ich auch dieses räumliche Denken, auch wenn ich eine Zeichnung sehe oder einen Grundriss sehe, weiß ich genau, was ich wo machen würde. Da hätte ich Spaß dran. So was würde ich dann, aber wie gesagt, dann müsste ich halt nochmal auf die Schulbank.
Ja, wir haben das jetzt schon in einem anderen Leben.
Ja.
Ja, krass. Innenarchitektur, Innendesign interessiert mich auch sehr. Mhm. Allerdings würde ich Schneiderin oder Modistin, also Hutmacherin lernen wollen.
Modistin?
Ja, Modistin heißen die Menschen, die Hüte machen.
Echt?
Heißen die? Wusste ich auch nicht.
Hutmacher.
Hutistin. Okay, krass.
Hutistin?
Hutistin.
Ich kenne nur einen Hutmacher aus Alice im Wunderland.
Ja, nee, mein Urgroßvater war Schneidermeister.
Ah, nice.
Meine Großmutter auch Schneiderin. Und ich habe mit 3 Jahren schon auf einem großen Schneidertisch gesessen in der Schneiderstube und habe Knöpfe an so Stoffläppchen genäht. Geil. Und hat, glaube ich, meine erste Nähmaschine mit 13 oder so und hat mir dann selbst so Fasnachtskostüme und so easy Kleidchen genäht.
Mein Opa hat ein Nähmaschinengeschäft.
Ja?
Ein Singergeschäft. Ja.
Geil.
Ja,
ja das, da hätte ich Bock drauf. Das wird schon.
Geil, ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein wildes Trio. Ja. Architekten, Klempner und Hutmacher.
Aber alle wollen, was schaffen. Ja, ja, also, es bleibt am Handwerk.
Das ist gut.
Ja.
Wir wollen alle irgendwie was Probleme lösen oder auch neu
machen. Ich löse auch Probleme.
Nee, voll gut.
Danke dir.
Ja, ey, wow, das war auf jeden Fall eine sehr schmackhafte und sehr interessante Folge. Was für ein weites Feld, hätte Theodor Fontane gesagt. Wow, ich habe Abi gemacht, das muss ich jetzt noch kurz sagen.
Fährst doch nochmal auf.
Schneiden wir raus.
Ich dreh heute richtig auf, jawohl. Nee, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Vielen Dank für die phänomenalen Gastgeschenke. Mhm. Ich hoffe, Britt hat nicht allzu sehr gelitten.
Auch das erste Döschen war ganz okay.
Aber wir haben ja noch
einen. Da habe ich mich nicht mehr rangetraut.
Das probiere ich jetzt mit dir zusammen.
So wie Pölders, okay. Wasabi-Style gibt es hier noch.
Wasabi-Style.
Naja, dann kann es nicht ganz so. Wasabi ist immer gut.
Der Wasabi wird jetzt hier noch reingehen.
Gibt es noch ein Stückchen Brot
zum Löschen? Ich enthalte mich.
Ich muss noch fahren. Kannst nicht essen.
Ach doch. Schmeckt ja halt nach Wasabi.
Ja. Ja.
Aber.
Das finde ich auf jeden Fall den besten von den dreien.
Ja. Das ist wahrscheinlich dasselbe Basis wie hier.
Ich denke
halt
auch.
Nur dann halt, ich sag mal, aromatisiert, ne? Oh gut, aber da bin ich wieder dabei. Wenn das zu den Möhren, zum Frischkäse und den Dings.
Das wäre geil.
Würde schon wieder Sinn machen.
Perfekte Ergänzung. Sehr gut.
Ja, aber da probiere ich lieber nochmal den Paris zum Abschluss. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Frank.
Sehr gerne. Haus. Vielen Dank für die Einladung.
Bei Foodie und Prudi.
Vielen Dank für die krasse Kaviar-Auswahl und vor allen Dingen auch die vegane Variante, dass du an mich gedacht hast.
Mhm. Mega. Wir haben sehr viel dazugelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Folgt uns auch auf Instagram. Abonniert uns. Überall.
Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify.
Jawohl.
Bitte.
Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald.